Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse. Ja, bei der ich mich ja heute auch wieder ganz besonders freue, weil ich eine neue Stimme zu Gast haben darf. Eine Stimme, wo ich im Vorfeld hatte, Mann, da hatte ich so einen Hals, nämlich Data seinen Hals, nämlich den guten Felo. Hallo Felo!
Hallo Gregor. Was wir uns mit dem Hals angetan haben. Es ist schön, so viele nette Wortspiele.
Ja, man muss sagen, Felo, du bist ja ein Podcast, auch schon ein Podcast-Urgestein. Du hast ja momentan zwei große Projekte. Einmal machst du den ältesten MASH-Podcast, den Sumpf. Ich kenne das. Ich mache ja mit Kumpel den Low Gunman Show. Wir sind auch der älteste AktiX-Cast und der zweite erfolgreichste.
Das könnten wir wahrscheinlich auch sagen. Das dürfte ungefähr zutreffen auf den Sumpf.
Das ist einfach super. Wir sind der Älteste und der zweite Erfolgreichste. Nein, du machst...
Da muss ich, glaube ich, bei Mesh und der Messer auch gar nicht nach den Zahlen fragen.
Nein.
Ich glaube, wir sind auch der Älteste und der zweiterfolgste.
Ich möchte sagen, ich kann bei AktiX auch sehr gut damit leben. Nein, der Sumpf, der Mesh-Podcast, den du machst. Und seit kürzerem machst du auch noch einen Star Trek-Podcast, Data sein Hals, ein toller Titel, den ich tatsächlich erst so richtig kapiert habe, als ich jetzt mit Trek am Dienstag die alten TNG-Folgen auf Netflix in HD nochmal gesehen habe.
Das muss man wirklich in HD sehen, um zu verstehen, was es damit auf sich hat. Und ich hatte das vorher auch nicht in HD gesehen. Und Ture, mein Kollege und seine Frau Karin, die hatten sich die Blu-ray-Box gekauft. Und das war Data sein Hals war bei den beiden irgendwann ein geflügeltes Wort, weil die immer die Schminkflecken gesehen haben, die am Halskragen entstanden sind oder da, wo das Make-up in Hautton überläuft, weil sie einfach Data, aber auch wirklich bis fast zum Schluss der Serie nicht richtig geschminkt haben. Ich dachte immer nur erste Staffel. Ist das wirklich so?
Also ich bin im Moment im Rewatch mit Trek am Dienstag, in der ersten Staffel. Und da fällt es mir wirklich jetzt krass auf Netflix. Weil man auch ein bisschen drauf achtet. Dank euch. Dankeschön, Felo, übrigens dafür. Aber ist das...
Ja, schlimm, wenn man auf solche Fehler aufmerksam gemacht wird.
Ich habe mal einen Büroplatz gehabt an einer Tür. Also hinter mir war so eine Schwingtür, die immer mit dem Knopfdruck aufging. Und die hat mich nie gestört. Bis zu dem Tag, wo eine Arbeitskollegin sagte, Mensch, mach dich das nicht wahnsinnig. Seitdem habe ich die gehört. Jedes Mal. Nein, aber ist das wirklich so viel, dass das bis zum Ende ist?
Also, haben wir die Folge Genesis besprochen und jetzt lass mich lügen, ist das die siebte oder die sechste Staffel?
Das war die siebte Staffel.
Und da ist es so, Das ist wirklich dann in der letzten Staffel, hat er immer noch die Flecken am Hals, am unteren Ende, wo das Make-up nicht so gründlich war.
Weißt du... Ja, total. Wahnsinn, oder? Jetzt werde ich es auch nie vergessen. Aber ich muss dir sagen, bei diesem HD-Remake, ihr kriegt das ja schon mit, wir plauschen viel über Star Trek, wie uns die Schnauze gewachsen ist heute quasi. Dieses HD-Remake von TNG ist ja wirklich sehr, sehr gut. Aber man sieht auch gerade bei den Kulissen, finde ich, dass die nicht dafür gemacht waren. Das fällt dir beim Turbolift stark auf, das fällt auch bei der Brücke. Alles, was sehr hell beleuchtet ist, finde ich. Und das ist nun mal bei der TNG, dafür lieben wir sie ja auch, bei der TNG-Brücke nun mal so, dass das manchmal sehr holzig aussieht, oder?
Und alles sehr hell und lauschig ausgeleuchtet und gemütlich. Mir fällt es tatsächlich weniger bei den Kulissen auf, vielleicht schaue ich da einfach nicht so genau hin. Aber ich sehe es beim Make-up, bei Masken, bei allem, was in den Köpfen und Gesichtern geht. Das ist vielleicht einfach mein Fokus ist, als weil ich Zeichner bin und mich da so ein bisschen mehr auf Figuren eingeschossen habe in den letzten Jahren, auf Köpfe und Gesichter. Da achte ich unglaublich stark drauf. Und das ist mir früher auch schon aufgefallen, gerade bei Data. Der Mundinnenraum, die Augen, das sieht man ganz, hat man auch früher schon ganz häufig die Schminkränder gesehen. Und jetzt, da sehe ich das nur noch. Quark auf Deep Space Nine, Worf,
mach's mir nicht, überall. Mach's mir nicht kaputt. Mach's mir jetzt nicht hin. Das ist Felo.
Pinselstriche, bitte. Dicke Pinselstriche. Also,
bitte sagen, Sie haben nicht gelernt. Sie haben nicht mit HD gerechnet.
Nein.
Aber das ist ja bei Deep Space Nine nicht so.
Ja, aber auch bei Deep Space Nine ist gut, ja, stimmt, bei Deep Space Nine wollte ich, ich habe mir gerade überlegt, wo habe ich das denn in HD gesehen? Aber neulich in der Doku, stimmt, natürlich, ja. In der What We Left Behind Doku, da haben sie ja einen ganzen Packen Szenen für HD aufbearbeitet. Da hat man es leider ganz stark gesehen. Sah toll aus, trotzdem, einfach mal Deep Space Nine nicht braun in braun zu sehen, sondern wirklich in knackigen Farben. Und natürlich die Außenaufnahmen, die sind, also die Modelle, die sind überall toll. Mhm. Also dafür lohnt sich dann HD schon wieder. Das ist super.
Ich freue mich so sehr auf die What We Left Behind Blu-ray. Ich bin ja anscheinend der einzige Mensch, der den Film nicht im Kino gesehen hat. Wurde auch echt, ich habe wirklich jeden von euch beneidet. Und es war wirklich hart. Ich war kurz darauf ja beim Graurat Grillen in Köln. Und da wurde ich auch sehr verhöhnt von meinen Zimmergenossen. Ich war, hab mit Sascha und Alex mir ein Apartment quasi geteilt. Und die haben das zwei Tage vorher, die feinen Herren, ja, die haben das zwei Tage vorher ja gesehen, den Film. Und dann durfte ich mir ständig anhören, die hatten dann immer hatten halt so einen Rucksack dabei und sagen: Hey, guck mal hier, diese Nüsschen, die waren übrigens auch mit im Kino. Du warst nicht im Kino übrigens, oder? Willst du diese Studentenfutter haben? Das hat den Film gesehen. Also ich hab, das ist, ja, wer solche Freunde hat, ne? Ja, ich hatte echt das Gefühl, ich bin der Einzige. Und dann scheint der allgemeine Tonus ja zu sein, ich habe auch euren Podcast dazu gehört, dass ihr habt ihn, glaube ich, aus dem Kino aufgenommen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? Also ihr kamt gerade raus,
Nee, hatten wir ursprünglich vor, waren wir einfach zu platt an dem Abend. Es war zu spät und wir haben ein Wochenende gewartet, haben einen kleinen Spaziergang gemacht und haben den dann da nochmal Revue passieren lassen. Auch sowas, was wir, das war so eine kleine Generalprobe für einen Podcast. Ich klapper gerade aus dem Nähkästchen. Wir haben gerade einen 3-Stunden-Spaziergang durch unser Sonnensystem gemacht und haben dabei einen Podcast aufgenommen. Und die Generalprobe dafür war dieser, ich glaube, ungefähr einstündige Spaziergang, bei dem wir über What We Left Behind.
Deshalb habe ich das wahrscheinlich damit assoziiert, weil ihr halt zu Fuß unterwegs wart. Und ich hab mir irgendwie so vorgestellt, dass ihr gerade aus dem Kino gekommen seid und den da aufgenommen habt halt. Ne? Und das passt. Also ich finde, das ist eine interessante Sache, weil auch so ein Gespräch ja auch so anders läuft, wenn man so in Bewegung ist halt. Ne?
Ja, bei einer Stunde geht das auch noch ganz gut. Bei 3 Stunden, also ich habe es jetzt gerade geschafft, das zu schneiden. Boah, das Schneiden war ein fast schlimmerer Marathon. Und ich schneide ja nichts raus. Ich mische nur ab und versuche zu pegeln. Und es war ein Horror. Das Geschnaufe und das Gekeuche so ab Stunde 2 war nicht mehr zu ertragen.
Ich muss dir sagen, bei mir wäre es ein Short-Track geworden.
Ich habe mir das auch gewünscht, ach, wir hätten jetzt eigentlich auch nur bis zur Venus marschieren können. Die ist ganz nah an der Sonne dran. Ich bin echt
gespannt. Ist irgendwie schön, dass wir momentan, wir sind ja beide auch bekanntlich nicht die größten Discovery-Fans, deshalb brauchen wir jetzt da auch nicht groß drüber zu reden, aber dass uns sowas wie What We Left Behind im Moment auch noch so geboten wird und das ist schon was, ne? Also es war Star Trek-mäßig, habe ich mich lange nicht mehr auf etwas so gefreut wie auf das.
Ja, das stimmt. Ich merke es gerade, dass Star Trek hat mich in einer ganz komischen Entwicklung. Es ist jetzt an dem Punkt, dass ich mich auf alles stürze, was irgendwie alt ist bei Star Trek. Also auf alle alten Serien mit großer Begeisterung, dass aber alles, was neu ist und neu kommt, mich jetzt komplett vollkommen kalt lässt. Es ist, wir haben vorhin vor der Aufnahme kurz den Picard-Trailer angesprochen, weil du dann neulich auch wie viele Aufnahmen?
2 oder 3.
Der triggert mich überhaupt nicht mehr. Ich habe mir den angeschaut und ich dachte, und das ist nichts, was jetzt neu kommt, kommt bei mir auch noch mit mehr als nur vagem Interesse an. Also das liegt aber auch wirklich, die letzte Staffel Discovery habe ich mir halt noch angeschaut, mich mehr und mehr geärgert und irgendwann ist dann der Punkt, wo es einfach Klick macht, dann ist mal so über die Kante geschubst. Und dann ist es mir einfach wurscht. Ich werde mir die nächste Staffel wahrscheinlich anschauen, aus morbider Neugierde, aber wenn die mich nach 2 Folgen maximal nicht packt, schalte ich das nicht mehr ein. Und zwar nicht mal mehr aus böser Abneigungshaltung, sondern einfach, weil das Interesse dann weg ist. Und das passiert bei mir in letzter Zeit ganz häufig. die letzte Staffel Game of Thrones habe ich mir aus dem Grund nicht mehr angeschaut.
Echt? Und
es hat mich nicht mehr interessiert.
Bist du zur siebten Staffel gekommen und hast dann das Finale nicht mehr geguckt?
Ich habe das nicht mehr angeschaut, was mich einfach... Und das Interessante ist, kein Schwein hat mich gespoilert. Da scheint irgendwie eine heilige Ehrfurcht davor zu sein. Sag mir doch, was los ist. Nein, das können wir dir nicht sagen. Was denn? Ich will es ja nicht mehr anschauen.
Ich habe da gar kein Problem mit. Ich komme, aber das machen wir vielleicht außerhalb. Aber ganz ehrlich, das war, schien tatsächlich eine Todsünde für viele Leute zu sein, Game of Thrones zu spoilern. Das habe ich tatsächlich auch bei keinem anderen irgendwo mal so miterlebt, wie bei Game of Thrones in letzter Zeit. Ne? Also das ist schon krass. Aber was ich an dem Umfeld des Picard-Trailers tatsächlich sehr witzig fand, war diese Präsentation auf der Comic-Con. Da wurde ja der Trailer präsentiert und da war ja auch die Crew mit Patrick Stewart auf der Bühne und so. Und als der Trailer halt abgelaufen fertig war, war halt die Katze aus dem Sack, dass wir halt Seven und Data halt sehen. Sein Hals. Bin mal gespannt, wie sie es jetzt machen. Er scheint ja im Maincast zu sein. Er ist zumindest auf den Gruppenfotos überall mit drauf, der Brand. Und da...
Also ich habe mir auch dann hätte ich mir auch sehr gewünscht, dass sie ihn irgendwie hätten altern lassen. Dass sie irgendeinen, eine Software installiert, die den Vorgang des menschlichen Alters simuliert, bla bla bla, irgendwas. Aber das, was sie da gemacht haben.
Hätte ich auch nicht gedacht. Also, dass er irgendwie zurückkommt, wie auch immer. Aber ganz ehrlich, ich hätte auch gedacht, dass es dann irgendwie so einen Kniff gibt, warum er gealtert ist, weil halt auch Brent Spiner jetzt 70 ist. Ne? Aber na gut. Ja, aber eben. Was ich da noch sagen wollte, dann, was ich wirklich den Moment des Abends fand, war, wo Patrick Stewart dann die drei auf die Bühne gebeten hat. Wo er sagte, echt, Alte, ihr werdet jetzt noch jemanden kennenlernen, alte Stars quasi der TNG-Ära, und rief dann auf Jonathan Del Arcor. Und ich dachte, und das ist der wirkte auch der Teile des Publikums, wer? Der war
Moment.
Das, ach, ist das Hugh, ist Hugh, ja, oder? Aber er hat dann gesagt, er hat ihn als erstes aufgerufen und gesagt, einen der Stars von Star Trek das nächste Jahrhundert, und sagt Jonathan Del Arcor. Und dann gab es so ein Höflichkeitsklatschen, aber du hast, also das Klatschen, was es bei Jerry Ryan und Brent Spiner gab, war halt deutlich höher. Ne?
Also ich nehme an, er sagt Jonathan und wahrscheinlich hat der ganze Saal jetzt auf Frakes, Frakes, Frakes gewartet.
Nummer 1, weil wir wissen ja, er nennt seinen Hund Nummer 1. Ja, und wir haben ja letztens bei Dinge von Interesse darüber spekuliert, dass im Original wahrscheinlich er auch Riker immer Yo-Dog eigentlich genannt hat. Im Original, wir das in der deutschen Synchro nur nicht mitgekriegt haben.
Ich glaube ja, das hat den Hund der Stewart einfach mitgebracht, weil der
züchtet
die, oder? Und dann haben sie das auf das Poster mit draufgebracht. Ich fände es ja nett, wenn er einen Hund mit an Bord hat, obwohl mich das bei Archer immer gewundert hat. Wo wird der Hund Gassi geführt? Wo kackt der hin?
Ja, das. Ich weiß, aber Philo, das war für die fünfte Staffel als Auflösung geplant. Und das ist ja leider nicht mehr realisiert worden bei Enterprise. Das ist übrigens, das führt mich zu diesem, wie gesagt, ich fand halt nur das witzig mit diesem Jonathan Del Arcor. Und ja, du wirst wahrscheinlich, die einen haben gedacht, Frakes, und haben schon losgeschrien, die anderen, wer? Und ich musste auch einen Moment lang wirklich überlegen, wer das ist. Weil er hat ja, ich glaube, in zwei Folgen mitgespielt. Also gut, dadurch wissen wir halt endgültig, die Borg werden halt irgendwie, sie holen halt den beliebtesten Gegner und die beliebtesten Figuren zurück und sind damit halt super kreativ. Aber zurück... Ja, das sollen sie machen. Was du gerade gesagt hast, finde ich sehr interessant, dass du dich im Moment auf das alte Zeug sehr stürzt. Ich mache momentan einen Rewatch, so ein bisschen Voyager und auch Enterprise, weil das die Serien sind, von denen ich am wenigsten gesehen habe. Weißt du, TNG kann ich eigentlich auswendig und DS9 eigentlich auch. Und ich habe jetzt bei Voyager tatsächlich zwei Folgen entdeckt, die ich noch nicht kannte oder die ich gefühlt zumindest mich nicht erinnern konnte. Die waren jetzt nicht mega gut, aber immerhin, weißt du? Das fand ich...
Also ich habe bei Voyager noch ganz große Lücken, weil das war eine Serie, die hat mich irgendwann einfach nicht mehr interessiert. Aber es war bei mir auch so, ich bin 99 nach Köln gezogen und hatte dann erstmal für ein halbes Jahr kein Fernseher. Mhm. Ich habe die letzte Staffel von Deep Space Nine, ich glaube, mit 10 Jahren Verspätung gesehen. Weil in dieser Zeit, in der ich umgezogen ist, bei mir so viel passiert, dass mit einem Schlag mich Star Trek verlassen hat. Und wirklich 10 Jahre gebraucht hat, bis ich da wieder hinkomme. Zwischendrin hatte ich dann mal Enterprise gesehen, aber als das lief über dunkle Kanäle ohne Fernsehen, musste ich es mir irgendwie aus dem Internet zusammenklauen. Das war so gut wie unmöglich. das habe ich letztens auch nochmal komplett gesehen, war überrascht über die Serie. Ich kannte ja nur Bruchstücke und war wirklich überrascht, dass mir diese Serie ausgezeichnet gut gefällt. Viel besser, als ich erwartet hätte. Und Voyager, wenn ich mir jetzt so anschaue, als komplette Serie mag ich sie nicht, aber so als nette Nebenbei-Unterhaltung gefällt sie mir wieder. So einzelne Folgen sind mal besser, durchaus, mal schlechter. Durchaus. Es gibt einem so ein gutes Nachhausekommen-Gefühl.
Ja, es ist
mit sehr viel, was man halt noch nicht kennt, weil ich es ja auch
ja, das ist zu viel. Ich habe mal gesagt, es wäre irgendwie geil, wenn man so Lost Tapes von Serien hätte, weißt du, man hat die in den 90ern geguckt, kennt alle 170 Folgen, aber die Produzenten haben gesagt, hier, wir haben 5 Folgen gemacht, die werden wir erst in 25 Jahren veröffentlichen. So, dass du erst nochmal irgendwas bekommst, was Neues, aber was halt noch genauso gemacht ist wie das Alte aus der Zeit. Ne? Na gut, das wird natürlich keiner machen, ne, weil, aber
Agatha Christie hat es gemacht.
Ich fände die Idee irgendwie witzig halt. Und ja, das Gefühl habe ich tatsächlich bei einigen Voyager-Folgen. Und tatsächlich war bei mir das Anfang der 2000er Jahre so ein bisschen ähnlich. Ich hatte das auch so ein bisschen Star Trek aus den Augen verloren. War dann so ein bisschen ins Buffy-Lager gewechselt und so, weißt du, hat sich dann so überschnitten. Da musste ich mich entscheiden, gucke ich das Ende von Deep Space Nine oder bin ich von Anfang an bei Buffy dabei?
So. Also, du hast das Ende von Deep Space Nine nicht ohne Not gesehen?
Nein, ich habe es gesehen, aber ich habe bei den Folgen war es damals so, die haben sich zeitlich überschnitten. Ich musste also eher bei Deep Space Nine abschalten, um den Anfang von Buffy mitzukriegen. Und das war, weißt du, ich war da 20, weißt du, die Frau hat es dann einfach auch ein bisschen gerissen, weißt du.
Ich bin da. Wie, du hast nur einen Videorekorder gehabt? Ich hatte zwei, ich konnte parallel
aufnehmen. Hätte ich damals nur gekannt, Felo, dann hätte ich viele Dinge, die hätte ich einfach anders gemacht.
Ich hatte ja, als ich nach Köln gekommen bin, erstmal niemanden, der auch Star Trek schauen wollte, der für mich dann einfach die letzte Staffel Deep Space Nine aufnehmen wollte oder konnte. Und die Weise ist das dann echt untergegangen. Und da war ich vorher wirklich dran. Das war auch so ein Moment, verdammt scheiße, ich ziehe jetzt nach Köln. Da habe ich erstmal keinen Fernseher. Was mache ich jetzt überhaupt wegen Deep Space? Nein, das war für mich eine echte Krise in dem Moment. Und nur wenige Wochen später war das komplett weg. Das war so ein einmal weggewischt. So ein, dieses Gefühl. Das will ich gar nicht sagen, weil es so ein unangenehmes Nerd-Klischee berührt. Aber dieses Gefühl, erwachsen geworden zu sein und den Kinderquatsch
nicht mehr zu können. Ja, ne? Ja, ja. Diese Phase hat man mit irgendwie zu der Zeit oder mit dem Alter auch irgendwie so ein bisschen, ne?
Ja, genau. War alles 26 war ich, glaube ich. Und gerade mit dem Studium fertig. Gut. Ich habe dann mit Trickfilm angefangen, aber den habe ich wenigstens selber gemacht und damit hatte ich eine Ausrede, dass die nächsten 10 Jahre alles, was ich gemacht und angeschaut habe, Zeichentrickfilme waren. Das war wiederum erwachsen. Da bestehe ich drauf.
Wie gesagt, es gibt so eine Phase im Leben, wo man dann sagt, dann muss ich irgendwie das Alte so, hat dann nicht mehr so eine Bedeutung. Mädchen sind nicht mehr nur doof, ne? Und bei mir kommt noch dazu, ich war ein Frühchen. Also ich war natürlich auch emotional vorbelastet. Nein, das sagt Christoph immer als seine Begründung für alles, wenn irgendwas nicht. Ja, sorry, es geht nicht. Ich war ein Frühchen. Und das finde ich einfach eine sehr schöne Metapher. Ja, aber das ist, geht mir auch irgendwie jetzt so, dass ich mich auf das Alte in Anführungszeichen ein bisschen stürze. Ich habe damals mit Enterprise, das war dann genau die Zeit, wo ich es eigentlich gar nicht groß geguckt habe, ich habe es dann vor einigen Jahren nachgeholt, also vor 2010 oder 2009 habe ich das nachgeholt. Als ich beruflich war, musste ich in der Woche in Kiel viel abhängen und in dieser Pension, in der ich in der Woche gewohnt habe, war auf dem Zimmer ein Fernseher und ein DVD-Player und der Typ hatte nur eins, die DVD-Box-Sets von Enterprise, von Archer's Enterprise. Der hat gesagt, ja, hier ist irgendwie Empfang, irgendwie hat er, der hatte sich da irgendwie mit dem Kabelanbieter irgendwie gezopft und der sagte, ja, wir haben nur so 3 Kanäle aus dem Regionalfernsehen und ansonsten hatte der wirklich Staffel 1 bis 4 von Archer's Enterprise auf DVD. Okay. Fand ich das auch. Und da habe ich dann in diesen Wochen das halt komplett durchgeguckt, zum ersten Mal. Und da dachte ich mir so, ja, ist okay. Aber nachdem allem, das hat Discovery bei mir geschafft, dass ich eine gewisse Milde anderen Sachen gegenüber empfinde. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass ich, jetzt sage ich was Kontroverses, ich finde Archer's Enterprise besser als Voyager, als Serie.
Ja, Da stimme ich dir zu. Das sehe ich tatsächlich auch so. Ich merke ganz viele Schwächen, die Archer's Enterprise hat. Also allein diese Prequel-Nummer ist immer ein Problem. Die Technologie, die irgendwie nicht zusammenpasst. Aber nachdem wir jetzt gesehen haben, wie schlecht die Technologie von Discovery zu dem passt, was dann später kommen soll. Mein Gott, da ist Archer Enterprise
jetzt ja gar mal ehrlich
nichts dagegen. Da nehme ich alles hin, was die mir gezeigt haben. Jetzt mal ehrlich,
das hat doch da nicht so wirklich, ich meine, sie hatten am Anfang nur diese Photon-Torpedo-artigen Dinger, aber irgendwann kamen dann die Phaser dazu. Am Anfang wollten sie keine Menschen beamen, da war das immer was Besonderes. Wenn ein Mensch, weißt du, im Pilotfilm, dann bis ein Mensch gebeamt würde. Aber das ist dann ja auch immer mehr in die Lore der Serie übergegangen. Aber all die Sachen haben...
Allein bis sie den Traktorstrahl hatten, haben sie dieses Kabel runtergelassen und sie abgeschleppt. Ja. Das fand ich toll.
Und es gab auch noch so das Schöne, es gibt anscheinend nur eine Schiffsklasse so wirklich und so, oder zwei. Ja. Und das war, es hat halt, obwohl es ja die technisch neueste der Serien war, ich weiß nicht, du hast recht, ich sehe dieses Pre-Creating auch ganz, ganz kritisch, weil Star Trek ist dahin, wo noch keiner gewesen ist und nicht dieses grafische 5 Minuten vor Kirk. Weißt du, das...
Ja, immer wieder dahin zurück, wo wir alle schon mal waren.
Das ist einfach nicht der Geist von Star Trek. Das war auch schon bei Enterprise eigentlich nicht so. Aber da wollten sie ja dieses Pionier, dieses Aufbruchs-Ding machen. Es gab ja auch noch keine Föderation.
Genau.
Es gab nur eine Sternenflotte. Aber ganz ehrlich...
Das merkt man auch der Serie an, ist dieser Aufbruchsgeist. Ja. Diese ersten zwei Staffeln sind ja eigentlich, wenn man Böses sein will, Raumschiff Enterprise in Grün. Mhm. Wieder von einem Planeten zum nächsten, aber dieser Aufbruchgeist, der macht es tatsächlich zu was Besonderem. Die müssen alles erstmal neu entdecken und neu finden, die ganzen Prozedere, oberste Direktive und so weiter, alles muss irgendwie neu gefunden werden. Und Ture meint immer schön mit der Gouvernante an Bord. Klassenfahrt mit der Gouvernante an Bord, T'Pol, immer, da dürft ihr nicht hin, das haben wir schon gefunden. Wir machen es aber trotzdem.
Da waren die Vulkanier halt endgültig uns. Also da waren sie halt sehr unsympathisch, bis halt auch auf T'Pol. Aber weißt du, es ist aber auch so, die ersten beiden Staffeln, gerade bei Enterprise, waren genau ein bisschen das, aber sie waren rückblickend gesehen in Gänze schon stärker als so die ersten beiden Staffeln bei TNG oder auch bei Deep Space Nine. Hm? Das muss man auch sagen.
Ja, das sind ziemlich solide erste zwei Staffeln. Nur mit so Ausbrechern, abgesehen, diese Ferengi-Folge und so.
Ja, immer wenn sie dann Kampfer versucht haben, so Fanservice zu liefern, wie diese Borg-Folge, wo man die Borg gesehen hat, aber das hat in den zeitlichen Kontext nicht gepasst und dann wurden sie aber, keiner hatte sie so richtig gesehen und der Name fiel auch nicht und so und dieses lange Intro auf diesem Eis, in dieser Eisstation, das war ja so ein endlos langes Intro, wo man dachte, das Ding aus einer anderen Welt und dann ist es halt am Ende ein Borg im Eis und
Ich erinnere mich gar nicht so richtig mehr dran. Die Folge wollte ich mir schon immer mal wieder anschauen.
Die ist nicht schlecht, aber es ist halt schon sehr deutlich, dass sie da auch gesagt haben, ja, wenn es nicht läuft, machen wir halt die Borg. Wahrscheinlich ist das, ich kann mir vorstellen, dass bei CBS das irgendwo auf einem riesigen Plakat steht. Wenn es nicht läuft, machen wir die Borg. Das ist so, dann gehen immer so ein paar Schweden vorbei und sagen,
Aber mal ganz ehrlich, Seven of Nine, das finde ich eigentlich eine ziemlich gute Wahl. Zum einen, weil ich den Charakter mag, dann ist die Frau einfach scharf. Ja.
Und auch heute noch.
Sagen, das ist ein Hingucker. Noch, ja. Ja, ich gerade heute, das ist wirklich
der gute Raphael vom Dritte Macht und Popschutz hat letztens, mit dem habe ich auch darüber gesprochen, es war einer der drei Aufnahmen und der sagte auch, sie ist halt gut gealtert. Und dass er sie heute sogar besser, also hübscher findet noch als damals.
Also ja. Durchaus. Ich weiß gar nicht, wie alt sie ist, also vielleicht. Und gut, dann ist sie nicht so viel.
aber ganz ehrlich, viel über dich. Also auf der Babcon, und da hat auch der eine oder andere sich umgedreht.
Ja. Also die sexy Implantate, die ich im Gesicht hatte, die haben Leute zum Schmelzen
gebracht. Die Socken, die du im Gesicht hattest, vor allem. Nein, aber...
Aber was ich ja wirklich interessant finde, ist die Kombination Picard, Seven of Nine und jetzt mit You. Das sind ja alles ehemalige Borg-Assimilierte. Ja. Die haben ja eine Gemeinsamkeit. Also das kann, wenn man da was Gutes schreibt, kann man ja, da eigentlich echt was draus machen. Das kann durchaus auch mit dem Borg als ewigen Widersacher Potenzial also, haben.
Jetzt reden wir ja doch drüber so ein bisschen, aber es ist einfach ja, so, dass ich finde eigentlich einerseits das Borg-Thema ist echt ausgelutscht, da ist irgendwie seit Voyager irgendwie alles zu gesagt. Ja. Aber ja, du hast schon recht, man kann sicher da irgendwie noch was rausholen. Die Klingonen hat man ja definitiv abgefrühstückt, da ist aber ganz ehrlich, sie holen sich die drei beliebtesten Figuren dieser Ära, ne? Und den ja. beliebtesten Gegner. Also das ist schon so ein bisschen wie, ich habe es mal als Friedensangebot ans Fandom irgendwie gesehen oder Anbietern halt an die Fans.
Ja, natürlich, man will auf Nummer sicher gehen und deswegen lässt mich das alles auch so kalt, weil ich die Berechnung, die dahinter steckt, die ist so leicht zu durchschauen, dass da passiert bei mir nichts mehr, wenn ich sowas mitbekomme. Denke ich mir, ja, mach doch einfach. Ist doch schön, wenn was Gutes ist, schaue ich es mir an und wenn nicht, schaue ich es mir nicht mehr an.
Wir sind die Letzten, die, wenn die Serie echt gut wird, ich meine, gucken werden wir sie eben, da sind wir uns ja alle einig. Natürlich, wir gucken uns nur, auch vielleicht auch nur, um uns drüber aufzuregen, aber wir werden da alle sitzen, wenn das 2020 losgeht und wir werden da vielleicht in unsere Kissen beißen oder uns dann da ganz hektisch im Internet zusammenkabeln und uns einfach nur auskotzen, aber ey, ganz ehrlich, wir wären doch auch die Letzten, die sich nicht freuen würden, wenn das wirklich eine richtig gute Serie mit einer guten Story wird. Also die Hoffnung stirbt zuletzt.
Natürlich. Das ist ja das, was wir wollen. Das ist das, was wir alle wollen, dass Star Trek richtig gut ist, egal in welcher Form. Dann darf es neu sein, dann kann es auch anders sein. Und dann darf es meinetwegen neu und alt gleichzeitig sein. Sie können alte Charaktere, warum sonst auch nicht alte Charaktere wiederholen? Man hat die gerne gesehen. Kann man sie auch
vielleicht ist das auch so, wenn das länger läuft, dass das auch mehr in den zurücktritt und sie haben ja etliche junge Charaktere. Wir werden sehen. Ich will auch nicht nur negativ sein, dafür weiß man auch zu wenig. Aber ich muss natürlich sagen, ich bin bei Discovery einfach auch wirklich jetzt so ein bisschen auch ein gebranntes Kind, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe heute was ganz, ganz Merkwürdiges erfahren. Du glaubst es vielleicht nicht, aber Alex Kurtzman hat mal geile Sachen gemacht. Der hat mal in den 90ern hat er angefangen und hat für Herkules und Xena sehr Drehbücher geschrieben, Folgen produziert und er hat einige der besten Folgen geschrieben, auch extrem selbstironische Folgen. Auch so, wo quasi so hinter den Kulissen von Herkules und so, wo das alles eine fiktive Serie ist, wo den Machern nichts mehr einfällt und dann machen sie halt eine Folge, wo die Figuren halt die Produzenten spielen und sagen, ey, was machen wir, haben schon alles gezeigt. Ne? Und das ist wirklich eine super Folge und die hat Alex Kurtzman geschrieben. Der hat wirklich...
Klingt so ein bisschen nach Parallel.
Ja, ich habe alles überprüft. Ich dachte, ist Kurtzman vielleicht wie Schmidt bei uns und es gibt verschiedene. Also der muss irgendwann vom Weg abgekommen sein. Ich glaube, als er Michael Bay begegnet ist, glaube ich, ist das passiert, oder? Das hatte der gute Sascha hatte vorhin eine Anspielung. Er sagte, also in dieser einen Herkules-Folge, die er geschrieben hat, wo die sehr selbstironisch ist mit diesem Drehteam, das keine Ideen mehr hat, was sie zeigen soll in der Serie, da wird er auch gespielt von Ted Raimi. Und es ist wie Avery Brooks, er hat seine Hose ausgebeult von Ted Raimi zurückbekommen. So wie Avery Brooks das von Jonathan Frakes bekommen hat.
Ja, von Jonathan Frakes.
Und ist dabei auch verrückt geworden.
Die Uniform,
Sascha mag recht haben damit.
Oh mein Gott. Naja, gut, es ist aber auch nicht so selten, dass Leute einfach ihre hohe Zeit haben und später nichts mehr reißen. Und später einfach Scheiße liefern. Das mal ganz bös gesagt, das passiert den Besten.
Ja, natürlich, klar. Natürlich.
Da kann man auch oft nichts gegen machen. Nicht jeder hat einfach sein Leben lang einen Lauf. Ich kann das durchaus verstehen, dass der Kurtzman nochmal tolle Sachen gemacht hat. Ich kann es mir nicht vorstellen im Moment, aber ich kann es. Ich glaube es einfach.
Auch da das Gefühl, da ist halt auch einfach ein Sender, was mit extrem viel Geld natürlich extrem viel hohe Erwartungen hat und wer weiß, was die da noch. Wo die dann noch ihre Richtung jederzeit mit einfließen lassen. Ich hab sowieso nur ein Wort vielleicht noch zu Discovery. Ich habe immer das Gefühl, sie machen eine Staffel, also sie wollen so einen Staffel-Arc machen, aber sagen dann, wie es weitergeht, überlegen wir uns nächste Woche. So, und wahrscheinlich, was machen wir in diese Woche? Wir hatten Zeit. Nee, der hat keine Zeit. Ja, da müssen wir die Story, nee, dann können wir nicht der da mal Hintergrund geben? Ja, die wollten wir aber töten. Ja, trotzdem, die kriegt jetzt Background und dann töten wir sie. Vielleicht läuft das so. Ja, es ist natürlich so, ja, wir überanalysieren vielleicht auch alle so ein bisschen viel, weißt du, früher haben wir es alles irgendwie geguckt und Also ich geht's dir auch manchmal so, dass du du als Podcaster auch dazu, dass du auch so ein bisschen latent immer so einen Block neben dir hast, wenn du was neben dir hast und dir Notizen machst?
Ja, das ist tatsächlich in ganz vielen Bereichen mittlerweile so. In dem Moment, wo man sich damit beschäftigt, fängt man an zu analysieren. Star Trek war früher für mich einfach etwas, was ich angeschaut habe. Ich habe auch die große Philosophie, die hinter Star Trek steckt, die immer wieder beschworen wird, habe ich als Kind, als Teenager nie so wahrgenommen, die hat mich auch gar nicht so interessiert. Später im Studium kam das dann als etwas dazu, was Star Trek dann wiederum interessanter machte als vorher, als mich einfach nur das große Abenteuer gejuckt hat als Kind und Teenager. Und dann kommt der Punkt, wo man anfängt, drüber nachzudenken. Und jetzt, du hast recht, jetzt sitze ich da und schaue mir alles kritisch an und mache innerlich so meine Punkte, meine Liste, also ich habe das ja bei mir im Job auch so, ich kann mir Zeichentrickfilme oft oder Trickfilme generell nicht mehr anschauen, ohne innerlich eine Regie-Kommentarliste aufzusetzen.
Wie wenn du den...
Das ist falsch, das ist ein Fehler, das korrigieren, bitte das korrigieren, Timing, hier das falsch, Kolorationsfehler, ich sehe alles. Ich kann das nicht mehr ausschalten, deswegen habe ich mir auch schon lange keine Trickfilme mehr
angeschaut. So als wenn du den Audiokommentar sprechen würdest, so ein bisschen. Ja, genau. Aber so. Weiß ich nicht, irgendwie ist es auch ein bisschen schwierig so irgendwie. Weil man natürlich auch, das Negative fällt einem natürlich viel stärker auf und manchmal, wenn ich mir so auch mal anhöre, was wir dann so machen, also es gibt schon Podcasts zu Serien, wo ich mich manchmal frage, Alter, mögt ihr die Serie überhaupt? Ja? Und dann denke ich mir, ja, natürlich, weil sonst würden sie nicht drüber quatschen, aber das ist...
Aber dann gibt es halt auch Podcasts zu Serien, wo man sich fragt, könnt ihr auch mal kritisch sein? Müsst ihr alles hochjubeln? Mhm. Also dieser Mittelweg ist eigentlich das Wichtige. Das ist so, das muss man treffen. Kritisch sein und auch gerne mal vernichten und zerreißen, wenn es das wert ist. Aber trotzdem, das, was man da bespricht, muss man immer noch mögen und das muss durchkommen, das muss man merken. Sonst macht das Ganze auch als Zuhörer keinen Spaß.
Das ist der Punkt.
Und als Podcaster selber ja auch irgendwann keinen Spaß mehr. Das ist der Grund, warum wir noch keine Folge bei Data Sein Hals über Discovery gemacht haben, weil ich an dem Punkt war, wo ich dachte, ich mache jetzt keine Folge über Discovery, weil mir dann 2 Stunden lang nur die Galle hochkommt. Da will ich nicht drüber reden.
Also wer das hören möchte, dran. Hört sich deinen Auftritt beim Discovery-Panel an. Wo du ja in der FatCon-Folge, ich glaube am Ende, im letzteren Teil, warst du ja auch ausgiebig zu Gast. Und da muss ich sagen, ich hab immer noch Nackenschmerzen, weil ich so heftig mit dem Kopf genickt habe von dem, was du gesagt hast. Ich habe dir das, glaube ich, danach auch geschrieben, dass hier, Felo, super, das ist so. Dann zwischendurch habe ich mir auch mal gedacht, oh, bitte denk an deinen Blutdruck. Das kann nicht gesund sein, weil du bist so hochgefahren dann und bist dann in so einen 2-minütigen und in Monolog fast verfallen, wo ich sage, der Mann hat seine Punkte, die er genau abruft. Das war, du wusstest genau, was du in dem Moment sagen wolltest. Das war nicht...
Ne? Ich kann mich gerade noch nicht mal mehr dran erinnern, weil es echt, das war wie so ein Rausch und es ist gerade alles gelöscht. Aber ich weiß noch nicht, anfangen drüber nachzudenken, kommen diese Punkte alle wieder und das kocht hoch. Gerade im Moment denke ich mir, ja, es ist auch vorbei. Aber jetzt stell dir mal vor, das irgendwie auf eine Stunde oder 2 Stunden oder in unserem Fall auf 5 Stunden hoch.
Nee, also da macht man sich ja kaputt. Das wollte ich dich sowieso fragen. Ein 5-Stunden-Podcast. Wie schafft ihr das? Alkohol. Aber ihr nehmt das, es ist wirklich ein One-Take, oder?
Also es ist ein One-Take, wir machen Pausen zwischendrin, Pinkelpausen, Essenspausen, aber wir treffen uns, weil wir alle am Wochenende Zeit, besser Zeit haben als unter der Woche, treffen wir uns halt am Sonntagnachmittag oder Mittag, stellen das Mikro auf und reden los. Und wir haben natürlich Themen, auf die wir uns vorbereitet haben. Und weil wir... wir waren einfach am Anfang so scharf drauf, diesen Star Trek und Science Fiction Podcast zu machen, dass wir uns auch ein bisschen zu viel Themen aufgehäuft haben. Und dann hat man halt eine Folge statt über die einzelnen Captains bei Star Trek einfach mal eine Folge über alle Captains. Und dann redet man 5 Stunden lang über sämtliche Captains nacheinander. Und so passiert das dann.
Das ist echt heftig, ey, 5 Stunden. Ihr habt ja letztens die Data seine Gegner, glaube ich, war das, ne? Also die Folge hast du dann nachträglich noch gestückelt, glaube ich, in die.
Ja, ich glaube, das war die
Fünf-Stunden-Folge. Ich hatte genau, das dann, ja. Ich hatte dann mitgekriegt, weil ich hatte die gerade durchgehört und dann hat mein Podcatcher angezeigt, 3 neue Folgen. Da dachte ich mir, ich habe jetzt eine 5-Stunden-Folge gehört und jetzt bringt ihr 3 neue Folgen. Aber dann war es das in gestückelt halt in die verschiedenen Gegner. Dukat und Harry Mudd, glaube ich,
und Damar. War, Khan und
Harry Mudd war es, glaube ich.
Und Harry Mudd war das erste Paar, weil ich fand, die passten einfach sehr schön zusammen. Beides meiner Meinung nach sich komplett selbst überschätzende, größenwahnsinnige Schurken, die beide unglaublich theatralisch und pompös daherkommen, aber wenn man sie genau betrachtet, auch beide eigentlich sehr enttäuschend in dem Sinn, was sie am Schluss erreichen, wenn man davon ausgeht, dass sie, also dass der eine sich für selbst überlegen hält und der andere von allen für überlegen betrachtet wird.
Ja, das stimmt schon.
Die haben da schon Ähnlichkeiten. Und das zweite war Q und die Borg Queen. Und der dritte war dann Damar und Ghul Dukat. Und ich habe das einfach deswegen gestückelt, weil der dritte Teil, der auch der kürzeste ist, eigentlich der beste war. Und das ist aber dann, wenn jemand eine 5-Stunden-Folge anfängt, klar, der Podcatcher spielt dann immer weiter an der Stelle, wo man aufgehört hat, aber ganz viele kommen dann bis zu dem Teil nicht mehr. Und ich wollte einfach nicht, dass der Teil untergeht und ich hatte die Zeit und habe es dann nochmal in Einzelteile geschnitten, ins Netz gestellt.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es auch schön, dass mal Dukat und Damar vor allen Dingen auch mal eine richtige Würdigung bekommen haben. Denn die waren großartig, haben die auch verdient, total. Ja. Auch Damar hat es völlig verdient. Und du hast ja sehr schön das skizziert, wie so Ghul Dukat aufgrund seiner Ambivalität halt auch so ein fantastischer Gegner ist, den man auch nicht pauschal hasst, weißt du, sondern für den man immer auch so ein Stück Verständnis hat und für seine Entwicklung.
Bei dem man immer mitgeht.
Und es auch irgendwo ein bisschen versteht und man ihn nicht hasst. Ich meine, man hasst ja auch Q nicht, seien wir mal ehrlich. Auch Harry Mudd ist. Und Damar war eigentlich eher noch die unsympathische Rolle am Anfang, die sich danach aber sehr geil entwickelt hat. Ne?
Das ist auch toll. Den hatte ich wirklich als einen reinen Unsympathen in Erinnerung und habe erst gemerkt, als ich dann die 7. Staffel zu Ende geschaut habe und jetzt auch auf Vorbereitung auf die Folge, was für ein toller Charakter das eigentlich ist, wie der sich ganz entwickelt ehrlich, hat.
Und Wahnsinn. Noch am allerbesten in Kombination mit Weyoun. Weil Weyoun halt fantastisch ist.
Stimmt.
Weil der hat ihn, diese ganzen Streitigkeiten, die beiden hatten, wo er vor allen Dingen Damar auch, ich meine, da wird ja auch sowas, wirst du ja damit konfrontiert, dass Damar jetzt ein Alkoholproblem hat und solche Geschichten. Wo er sagt, irgendwie sind sie nicht richtig angezogen. Wie meinen sie das? Ich weiß, sie haben ihre Flasche gar nicht in der Hand. Und solche Geschichten, dass da sowas auch thematisiert wird, dass Damar dann irgendwann in einer Situation ist, er hat alles erreicht, hat aber dadurch auch alles verloren. Halt, ne? Und das ist so fantastisch, also, der sich dann zum Rebellenanführer aufschwingt und auch wie er endet. Ich musste sehr lachen über diesen Sturm auf das Hauptquartier, wo sie an der ersten Tür unten scheitern. Und wie witzig das war, dass die da unten standen, sagen, für Cardassia, und dann kriegen sie die erste Tür nicht auf und da einfach drüber lachen. Weil ihr fand ich eine so tolle Szene, weißt du, weil sie einfach, sie scheitern halt relativ früh da.
Ja, es sind keine Widerstandskämpfer. Nee. Es sind keine geborenen Rebellen. Aber
dass sie darüber auch lachen, fand ich einfach großartig in diesem Moment. Und wie gesagt, in Kombination mit Weyoun, Wahnsinn, oder?
Überhaupt, wie heißt der Schauspieler gerade noch?
Weyoun ist, der ist auch, der hat ja, Jeffrey Combs ist ja auch, hat Pinky-Haut. Bei Enterprise Archers gespielt.
Ja. Ich schaue ja wirklich auf Gesichter und ich habe ewig gebraucht, bis ich begriffen habe, dass das derselbe Schauspieler ist, dass diese zwei so unterschiedlichen Fieslinge vom selben Schauspieler gespielt werden. Der ist so großartig. Oder?
Jeffrey Combs hat sich als Riker mal ursprünglich beworben. Ist es bekanntlich nicht geworden. Wollte danach aber immer wieder halt, und deshalb ist er auch so häufig in verschiedenen Rollen. Er war ja auch Brandt, FCA, ne? Ganz toll, großartig. Oder? Aber
Das habe ich überhaupt nicht gewusst.
Und er war, wenn es eine fünfte Staffel von Archer's Enterprise gegeben hätte, wäre er in den Maincast aufgerückt. Ja, ja. Also das ist sowieso was ich echt bereue, was ich schade finde, weil ich fand, dass die vierte Staffel von Archer's Enterprise echt auf einem guten Weg war. Gerade, ja, absolut, man hat es gemerkt, sie haben halt sehr viel in Richtung ein bisschen Klassik gemacht. Die wussten wahrscheinlich, dass sie eh nicht überleben werden und haben dann so ein bisschen das gemacht, auf was sie so Bock hatten, auch so von dem Showrunner Mandy Koto, der ja die vierte Staffel übernommen hat und da war ja schon für die wahrscheinlich auch klar, ne, es war eh die letzte Chance, es ging nur aufgrund einer großen Petition weiter und das Budget wurde gekürzt und so, da war wahrscheinlich allen schon klar, dass die keinen Mietvertrag für 2 Jahre mehr abschließen müssen, ne. Aber deshalb, was sie für die fünfte Staffel geplant hatten, war ja den Romulanischen Krieg halt zu erzählen. Das hätte ich,
den hätte ja, ich, so gerne
ich auch. Und halt, wie gesagt, dass Jeffrey Coombs in den Maincast gerückt wäre. Und das wäre, boah, echt schade, dass es keine fünfte Staffel gab.
Ja, absolut. Ich meine, ich habe ja auch ein großes Faible für Raumschiffe, für die Raumschiffe bei Star Trek. Und allein das Refit der Enterprise, das für die fünfte Staffel geplant war, dass dem Ganzen noch so eine Zigarrensektion unten angepappt hätte. Da gibt es ja Bilder dann überall im Internet und so Konstruktionszeichnungen. Und dadurch sieht die Archer Enterprise auf einmal wirklich wie die klassische Enterprise aus. Diesem Ding hat nur die Zigarre unten gefehlt.
Und weißt du, was
das ist mir nie mir aufgefallen auch nicht, vorher.
Tatsächlich. Aber mir ist auch nie aufgefallen, dass die Excelsior von Babylon Crusade eigentlich ein umgedrehter Membari-Kreuzer ist. Aber, aber weißt du, ganz ehrlich, das Design der Enterprise von Archer fand ich immer gut. Also es hat mir immer gefallen. Es war halt einfach so ein robustes U-Boot-Ding halt. Ne? Das hat mir vom Design gefallen. Währenddessen ich von Anfang an auf Ewigkeiten dieses Design der Discovery furchtbar finde.
Ich mag das Design der Discovery eigentlich schon. Es ist schräg, es ist hässlich und ich habe eine Schwäche für solchen Mut zur Hässlichkeit. Was ich nicht mochte, war die Voyager. Die ist einfach zu glatt und zu organisch und da fehlen die Proportionen, sind nicht schön. Da fehlt so alles, was die Voyager interessant macht. Und die Discovery mit dieser eigenartigen Diskus-Radsegment und diese viel zu langen Warp-Gondel und dieses Dreieck, das so ein bisschen aussieht wie der Entwurf für diese nie fertiggestellte Star Trek-Serie aus den 70ern.
Ja, ja, Phase, genau, Phase 2.
Ja. Das ist ein ganz ähnliches Design gewesen. Also die finde ich persönlich schon sehr schön, aber sie ist hässlich. Da stimme ich dir zu. Aber eine Hässlichkeit, die mich anspricht. Aber die Enterprise von Archer, die finde ich großartig.
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, als ich die Enterprise jetzt am Ende von der zweiten Discovery-Staffel gesehen habe, sie ist einfach schön. Sie ist einfach schön. Und ich muss auch sagen, das Design der Brücke, ich weiß es, mir hat es gefallen. Mir hat das wirklich, wie gesagt, ich bin immer, mein Wunsch wäre, Discovery absetzen. Pike-Serie machen, damit könnte ich total, das wäre super, weil er eh...
Sind da jetzt nicht Shorts
geplant? Ja, es sind Shorts, sind mehrere Shorts geplant und man munkelt ja auch sehr stark, das hat ja auch Kurtzman gesagt, dass es mit ihm noch was kommt und das muss ich auch sagen, das wäre echt eine Zeit, also das war meine Petition, da hätte ich auch mitgesigned, weil irgendwie Anson Mount ist einfach der geborene Anführer halt, auch als Schauspieler halt. Und er scheint ja ein sehr sympathischer Mensch zu sein, was man vom FedCon-Bericht so mitgekriegt hat.
Ja, den Eindruck hatte ich auf der FedCon auch, also zumindest, dass ich von ihm gesehen habe.
Du warst nicht...
Ich war diesmal drin. Letztes Jahr war ich nur zum Trek am Dienstag Hörertreffen da in der Lobby, weil Bonn nicht so weit weg war. Ich dachte, dann fahre ich mal hin und dann bin ich dieses Jahr aber richtig rein und habe mir alles angeschaut, bin in den Panels gesessen, bis ich nicht mehr sitzen konnte, weil die Stühle da drin sind.
Ein Albtraum. Ich will nächstes Jahr unbedingt hin. Also Felo, wenn du nächstes Jahr auch hingehst, kann ich einen Platz bei dir in der Nähe reservieren für mich, dass wir da zusammen...
zusammen jammern. Ich werde ein Kissen mitnehmen nächstes Jahr. Das habe ich mir fest vorgenommen. Ein Sitzkissen.
Hast du die wesentlichen Panels hast du gesehen auf der FedCon, ne?
Ich habe sehr viel ausgelassen, weil wir da am Samstagnachmittag diesen Podcaster-Tisch draußen hatten.
Ich wollte dich eine Sache fragen. Mir wurde es aber so erzählt. Warst du bei Bruce Boxleitner im Panel?
Ja, die habe ich alle gesehen.
Alle,
ja,
die drin waren, waren sehr verstört über diesem Halleluja-Song, der da am Anfang mit seinen Bildern gezeigt war. Kannst du das bestätigen, Felo?
Ja, ja. Wir haben ja sogar versucht, das Gerücht in die Welt zu setzen, dass Bruce Boxleitner nicht nur über Nacht gestorben ist, sondern dass er gestorben ist und durch Richard Gere ersetzt wurde.
Stell dir das mal vor. Stell dir mal vor, der wäre. Also ich habe es ja, ja.
Keiner
hat gemerkt. Die Erzählungen waren ja wirklich, ne, dass sie halt diese Aufnahmen von ihm gezeigt haben. Oh. Und dann gab es halt diesen Halleluja-Song von Leonard Cohen, ist das, glaube ich, ne?
Ja,
ja, ich und, denke, und, ja. Das, und wohl alle sehr irritiert
ja,
und alle wohl sehr irritiert waren, als hätte es jetzt, kommt jetzt gleich einer auf die Bühne, guckt traurig und sagt, heute Nacht ist etwas in Zimmer 108 passiert. Die Polizei hat übrigens die gute Mira Furlan verhaftet. Ihre Verlähmung läuft noch.
Ja, man hat es ja auch nur zu Bruce Boxleitner gemacht. Man hat nicht dasselbe nochmal mit Mira Furlan gemacht. Das wäre wenigstens noch konsequent gewesen. Aber da war nur Bruce Boxleitner ist tot. Wenn die jetzt alleine auf die Bühne gekommen wäre danach, dann hätten alle
waren die Aufnahmen wenigstens in Farbe?
Ja, doch, die waren soweit sie aus den, wenn es keine Promo-Fotos waren, die schwarz-weiß oder so waren, sondern aus den Serien, dann war das auch alles.
Schwarz-weiß wäre heftig gewesen, oder? Hätten die ersten getrauert getragen, glaube ich, oder?
Ach, da hätten die Leute das Heulen angefangen wahrscheinlich. Das Schluchzen wir durch den Saal.
Kann man das?
Nein, das war ein Unding,
ja, sowas. Er ist assoziiert. Jeder, der da drin war, der mir auch begegnet ist oder was ich dann gehört hatte in anderen Podcasts, hat auch dasselbe erzählt, dass das halt sehr irritierend wirkte und die Leute sich auch angesehen haben und gesagt haben, mein Gott.
Ja, vor allem mir hat Sebastian vom Dreck am Dienstag noch erzählt, dass er sowas auch mal erlebt hat, dass auf der FedCon einer gestorben ist. Und wenn ich das jetzt nicht total durcheinander bringe, dann war das euer Dr.
Ja,
Franklin.
Ja, ja.
Der Schauspieler ist auf der FedCon über Nacht.
Ich meine nicht auf der FedCon, ich meine, er ist gestorben und es wurde auf der FedCon bekannt gegeben, weil er schon davor einige Jahre auf der FedCon immer war. Meine ich.
Ich kann es natürlich jetzt nur aus zweiter Hand sagen, aber so wie Sebastian das gesagt hatte, muss der wirklich auf dieser FedCon gewesen sein und noch wirklich der Partymittelpunkt gewesen sein. So ein bisschen wie jetzt auf der FedCon nach der Wilson Cruz, der auch so Mittelpunkt des Geschehens war und die ganze Convention zum
Leben. Das scheint er wirklich gemacht zu haben, ne? Also von den Berichten her war der wohl wirklich eine One-Man-Show.
Ich habe mich auch total geärgert, weil ich ihn so als Schauspieler nicht so richtig abkann und seine Rolle und alles und dachte, ach komm, den schaust du dir nicht an und habe dann relativ wenig von ihm gesehen und habe dann aber in der Abschlussveranstaltung seinen Auftritt gesehen, wie der dann anfängt zu tanzen. Wahnsinn, wie der wie heißt sein Synchronsprecher?
Benjamin Stöwe.
Benjamin Stöwe zusammen. Eine Nummer auf die Bühne gelegt haben. Wilson Cruz kommt auf die Bühne und spricht auf Deutsch.
Ja, habe ich gesehen, das Video.
Live synchronisiert.
Wahnsinn. Ja, ich habe das Video gesehen und ich habe es gefeiert, wie er da auch gestanden hat und so, halt großartig.
Ja.
Und er hat ja dann auch irgendwie, hat er dann auch gesagt, ja, hier, eigentlich war es ja sein Panel und er sagt, ja, hier allein ist auch kacke. Ich hole mir nochmal ein paar Kumpels auf die Bühne und hat dann halt Ethan Peck, Anson Mouse und so auf die Bühne geholt. Und dann hast du natürlich schon das Publikum absolut auf deiner Seite halt, ne? Also es ist super, wenn das... wie gesagt, ich bin ja auch nicht gegen die Schauspieler, wirklich nicht. Also, ne, die müssen mit dem arbeiten, was sie kriegen. Und ne, du weißt ja manchmal, du hast ja sicher auch schon mal einen Job machen müssen, wo du auch nur das Beste versucht hast, aus dem zu machen, was du so kriegst halt. Ne?
Regelmäßig, ich kenne das
nur so. Ja, gut. Und dann ist man bei Vorgaben drauf und naja, das ist dann manchmal so, ja. Aber das, also nächstes Jahr FedCon, nachdem den positiven Berichten aus diesem Jahr und ich habe hier gesessen und alle möglichen Bilder gesehen von Podcastern, die dann so Livestreams gemacht haben und die waren ja alle da. Weißt du, wenn man da einen Angriff gemacht hätte, da das Bohr-Kontinuum angegriffen, dann wäre ich alleine jetzt in der Podcast-Welt wahrscheinlich. Dann gibt es noch einen Podcast, der heißt dann Jetzt nur noch ich. Weißt du? Gregor.
Ja. Die, Die Gregor ist übrig geblieben, Show. Ist übrig.
Leider sind alle anderen Podcasts bei einem simultanen Angriff ums Leben gekommen, aber ich habe Gott sei Dank noch die Zugangsdaten von allen anderen retten können. Und jetzt gibt es Gregor sein Hals, die neue Folge. Dann geht es zu Gregor am Dienstag und am Ende zum Wochenende das Gregor-Panel. Was? Dann würde wahrscheinlich die Polizei als erstes bei mir stehen. Ja, und der Gregor-Cast. Verdammt, Gregor-Cast war auch ein guter Name. Nee, weißt du, ich würde gerne noch einen kurzen über ein anderes Ding mit dir bei Star Trek reden, ja. Über was ich heute mit dem guten Micha, dem Nerdpunk, Grüße, gequatscht habe. Nämlich die Kelvin-Zeitlinie, die Star Trek-Filme von Abrahams. Okay. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich hasse die nicht so sehr wie Discovery. Ja. Also es ist tatsächlich so, dass ich irgendwie, als ich in dem ersten Film drin war, habe ich mich einfach gefreut, dass es wieder was von Star Trek gibt, was auch großbudgetiert war. Klar haben die Drehbuchlöcher, da kannst du ein Raumschiff durchschieben und sie haben im Prinzip dreimal in Folge ein Irrer wie die Föderation vernichten halt gemacht in allen drei Filmen. Das kommt halt davon, wenn du nur Nemesis zur Vorbereitung siehst. Ja, aber im Großen und Ganzen sind es halt immer noch sympathische Charaktere und gut besetzt. Und irgendwie haben die haben mich jetzt nicht mega abgeholt, aber ich habe keine großen negativen Gefühle gegen diese Filme.
Sie haben Spaß gemacht. Das war das, was sie mir im Kino haben, die mir, jeder Film von den dreien hat mir im Kino Spaß gemacht. Und erst, wenn ich sie mir dann auf DVD angeschaut habe, habe ich angefangen nachzudenken. Das war aber auch einfach bei mir die Zeit, bei der als Star Trek einfach komplett nicht mehr parat war.
Genau.
Ich habe gedacht, wieso, trifft das doch super, trifft das doch. Und erst als ich dann wieder angefangen habe, mir die alte TOS-Serie wieder anzuschauen und die anderen Sachen, ist mir gekommen, naja, passt doch nicht so, wie ich mir das jetzt gerade so gedacht hatte noch vor ein paar Jahren. Ich mag diese drei Filme immer noch und sie machen mir auch immer noch Spaß, aber mit so einem mulmigen Gefühl im Bauch, dass ich das eigentlich nicht gut finden will, was da mit meinen Lieblingscharakteren aus meiner Kindheit. Ich habe ja auch TOS, Jahrgang 73, ich habe das als Kind im Fernsehen gesehen. Ich auch. Und da bin ich mit den Figuren, da habe ich schon ein bisschen anderen Bezug zu und denke mir, das haben sie nicht verstanden, was sie mit den Figuren machen konnten und sie haben auch nicht verstanden, was sie mit den Figuren alles kaputt machen konnten auf die Weise.
Man erkennt sie so im Kern ja noch und sie sind halt sehr gut gecastet, die Schauspieler. Ne? Also die Rollen sind sehr gut besetzt und es sind einfach im Gegensatz zu anderen Serien halt sympathische Charaktere. Und das macht das
viel aus. Ja, aber es sind auch Zerrbilder. Es sind halt auch Karikaturen der ursprünglichen Rollen. Klar, und als solche machen sie schon, eine Karikatur macht immer Spaß und wirkt auch immer auf irgendeine Weise sympathisch. Und natürlich, ja, sie sind auch sympathisch. Sie machen mehr Spaß, im Gegensatz eben zu den ganzen Charakteren auf Discovery, die mir keinen Spaß machen.
Weißt du, wie die Steuer, wie die beiden Mädels vorne heißen?
Habe ich gerade für den letzten Podcast, weil Lieutenant Detmar und das ist die Steuerfrau und Washington. Nicht Washington, sie heißt nicht Washington, es klingt wie Washington.
Und wie heißt der Kommunikationsoffizier? Genau. Und der Waffentyp heißt Waffentyp.
Waffentyp.
Ja, das fand ich übrigens total super, wo Pike am Ende noch über jeden aus der Besatzung was sagen wollte und offensichtlich die wirklich so wenig Eigenschaften hatten, dass er bei den beiden gesagt hat, ey, die sind immer da.
Sie sind so schön dekorativ.
Also ganz ehrlich, auch dieses, es gab ja diese Androidin da, die dann irgendwie weg war, ne, also die dann getötet wurde, nachdem sie Background bekommen haben. Wir wissen, anscheinend ist Hintergrund das Todesurteil für dich, wenn du nicht Burnham bist in der Serie. Und als sie dann den Hintergrund ein bisschen bekommen hat, hat man sie getötet und dann hat man ja diese blonde Frau an ihre Stelle gestellt, ne, die dann ihre Position übernommen hat, die, wo ich den Namen nie gehört habe.
Ist die Schauspielerin, die in der ersten Staffel
genau, die Androiden. Das ist die Schauspielerin, aber auch da sagt Pike, weil die so überhaupt keinen Eindruck hinterlässt, sagt Pike in dieser Vorstellungsrunde, und sie, da stand vorher eine andere und jetzt stehen sie da. Wow! Was? Also er sagt es so, ey, sie haben eine schwierige Position eingenommen. Ne? Und also, das ist so.
Das, sie haben eine Lücke haben gefüllt.
Da vorher stand da wer und jetzt steht da jemand anders. Mein Fuck. Und das Gefühl hatte ich da halt nicht. Und klar, wie du schon sagst, die Filme haben halt Spaß gemacht, haben halt ordentliches Budget gehabt, womit sie halt viel machen konnten. Klar ist für mich Cumberbatch nicht Khan. Überhaupt nicht. Das wäre viel besser gelaufen, wenn die ihn halt, weiß ich nicht, Bernd Schmidt genannt hätten. Ne? Er ein ganz anderer Typ gewesen. Wäre es völlig unnötig gewesen. Dadurch Khan, somit haben wir zwei Star Trek 2s. Weißt du? Und zwei Star Trek 1. Die stehen auch bei mir. Ich habe alle diese Filme auf Blu-ray und die stehen nicht in derselben Reihe. Bei mir steht Star Trek 1 bis Star Trek 10 in einer Reihe und die Kelvin-Zeitlinie steht in einer anderen Reihe, weil das ist das wahrscheinlich, warum ich damit auch ein bisschen besser klarkomme. Dadurch, dass sie von Anfang an gesagt haben, das ist eine alternative Realität, egal wie das hier gelaufen wäre, es ist anders gelaufen oder unser Leben laufen anders, hat mich das von Anfang an auch da so ein bisschen mit versöhnt halt.
Ich fand das ja so ganz schräg, als die Fans dann anfingen, wie alternative Zeitlinie und jetzt gilt alles nicht mehr und jetzt ist alles Dings nicht mehr. Die Filme und die Serien existieren alle noch, die sind alle noch da, die sind nicht ausgelöscht
worden. Das muss man dazu auch wirklich sagen, nur weil man vielleicht das Neue nicht so mag oder Neue oder Teile von dem Neueren nicht so mag, macht es mir doch das Alte nicht schlechter, oder? Also jetzt, Felo, stell dir mal vor, die Picard-Serie wird totaler Rotz. Ne? Wird das Übelste überhaupt. Mhm. Wird, wo du sagst, Mensch,
kann ja passieren.
Wenn du sagst, da habe ich lieber dreimal Discovery als Picard, würde dir das TNG kaputt machen?
TNG auf keinen Fall. Es kann sein, dass es mein Bild von Picard ankratzt. Das ist sowas ist durchaus möglich, weil das ja dann doch sehr stark mit dem Schauspieler verbunden ist. Aber TNG, nein, ja. Warum?
Ja. Und ein bisschen Bock auf auch auf.
Also es sei denn, sie bringen das so, dass innerhalb der Story sowas rückgreifend gerettkont wird.
Ja.
Und dann ganze Teile aus TNG auf einmal in einem ganz anderen Licht dastehen. Ja, dagegen kann man sich auch nicht wehren, wenn einem sowas kaputt gemacht hat. Aber trotzdem, es existiert alles noch genauso, wie es gemacht wurde. Und das geht nicht weg, das verschwindet nicht einfach, nur weil da was Neues da ist. Das sagt, jetzt war früher eigentlich alles anders.
Ja, das ist auch so. Also das sehe ich auch ganz genauso. Aber es ist natürlich so ein bisschen Bock habe ich ja auch jetzt zu gucken, wenn Riker und Troy dabei sind, habe ich so leichte Fanboy-Hoffnung, dass wir vielleicht die Titan sehen. Ja, also gut, vielleicht ist er, da war das Argument, ja, der ist doch nach 20 Jahren nicht noch der Captain der Titan. Er war auch 15 Jahre erster Offizier. Halt, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Und es wäre halt, ich sag dir eins, wenn dieser Hund eine größere Rolle in der Serie spielt, wird es eine Szene geben, wo er nach Nummer 1 ruft und beide sich umdrehen. Das sehe ich jetzt schon. Weißt du? Und dann weiß Picard im Moment nicht, wen er eigentlich gerufen hat.
Ja, man kann so eine Vorhersagenliste führen. Das steht, glaube ich, ganz oben drauf.
Vielleicht sind es auch nur Hunde. Seine ganze Besatzung besteht nur aus Hunden. Weißt du, ich habe schon den Witz mal gemacht, dass dann Lieutenant Wuff. Weißt, das ist ein Sicherheits-Pitbull.
Ich habe ja durch All Good Things und Logan immer noch dieses Bild von dem alten, verwirrten Picard, diesem geistig verwirrten Picard im Auge. Und dass allein jetzt in dem Trailer er nicht geistig verwirrt war, hat mich schon irgendwie erstmal ganz komisch berührt. Hatte irgendwas ist doch falsch. Und so ein geistig verwirrter alter Mann, der in einem großen Haus voller Hunde lebt, und den Namen seiner ehemaligen Besatzungsmitglieder gibt und den Befehle gibt, während er in seinem Wohnzimmer im Sessel sitzt. Mr. Wolf!
Wir haben schon drüber spekuliert bei der dritten Machtfolge, dass das Ganze vielleicht nur so ein Holodeck-Programm für den guten Picard ist, damit er irgendwas zu tun hat im Alter. Ne? Also da haben wir auch erzählt, ich erzähle es hier einfach nochmal, weil ich das wirklich einen guten Gedankengang fände. Es wäre geil, wenn es eine 5 Jahre epische Serie wird, die uns eine ganz große epische Geschichte erzählt, die wirklich uns wirklich wegbürnt. Und dann ist die letzte Folge von Picard läuft, letzte Szene, und in der letzten Szene sehen wir, wie ein 70-jähriger Archer aufsteht, sagt Computerprogramm beenden. Das alles löst sich auf, er zwinkert in die Kamera und verlässt das Holodeck. Fände ich einfach eine geile Rache.
Okay, ich versuche jetzt nach der hinter die Logik das, zu kommen.
Das aber Ende von Enterprise hast du ja gesehen, die letzte.
Ja,
mit Riker.
Ja, halt. Ja.
Und das ist ja sehr umstritten halt, weil es ja eigentlich.
Nein, ich versuche hinter die zeitliche Logik zu kommen,
ja,
die das möglich machen kann. Aber die Idee finde ich.
Ja, das wäre nicht möglich gewesen. Aber wenn es ein alter Archer wäre, dann hätte der vielleicht noch die Holodeck-Technologie erleben können. Die gab es ja von der Lore auch schon bei Kirk. Somit wäre es ja möglich, wäre so ein Meta-Gag halt, weil das Ende von Enterprise mit dem, so sehr ich diese Folge auch mag, mit Riker und mit dieser Phoenix-Folge da, wo er dann sich Rat quasi holt, bei der Enterprise-Crew im Prinzip und wo er dann diesen Koch spielt, der immer nur erwähnt wurde in der Serie, so sehr ich die Folge auch mag, ist es halt ein unwürdiges Ende für die Serie, für die Crew halt. Ne?
Das
sagen sie ja selber. Also das hat ja auch Scott Bakula schon mal gesagt, dass er sich gewünscht hätte, dass diese Folge vielleicht ein, zwei Folgen vorher gekommen wäre und nicht das Finale der Serie wäre.
Mhm.
Halt, ne? Und ich finde, da hat er recht.
Ja, das ist wirklich, das ist so ein Alf-Ende. Es gibt einfach Serien, die ein verdammt schlechtes Ende haben.
Das Alf-Ende.
Roseanne, Alf. Naja, Roseanne, Alf, das sind alles so Serien, wo man mit dem Ende als Fan unglaublich unglücklich und unzufrieden ist, weil es würdelos ist.
War das von Alf nicht da, wo er eigentlich abgeholt werden sollte und er stand dann in der Wüste umringt von der Militärpolizei irgendwie?
Und dann, ja, und damit war das dann zu Ende und als sie dann diesen Direct-to-Video-Film oder was noch, einen Kinofilm gemacht haben, hat man erfahren, die Tenners sind alle in die Antarktis verschafft worden oder irgendwo nach Grönland, sind stillgelegt worden. Alf lebt da jetzt in diesem medizinischen Labor. Es war einfach so würdelos das Ganze einfach abgewürgt am Ende.
Ja, das stimmt.
Und so fühlt sich halt auch das Enterprise-Ende.
Ja, das ist tatsächlich so, weil gerade die Enden davor, ich meine, ja gut, sagen wir mal so, Endgame, ja, okay, aber weißt du, ich hätte mir eher gewünscht, man sieht wirklich die Ankunft auf der Erde und man hat noch ein paar Momente, wo sie nach Hause kommen halt. Ne?
Ja,
das wäre, obwohl ich ehrlich gesagt jetzt zum ersten Mal kürzlich gemerkt habe, dass beim Anflug der Enterprise, der Voyager auf die Erde, sie flankiert wird von einem Schiff der Galaxy-Klasse und einem Schiff der Defiant-Klasse. Das ist mir noch nie vorher aufgefallen.
Ja, das stimmt.
Jetzt, also das ist ja offensichtlich, es ist jetzt offensichtlich eine Anspielung auf die beiden Vorgängerserien.
Mhm.
Das ist schon, aber dieses an sich ist es halt, ja gut, sie haben die Borg dann irgendwie, die Queen wieder mal besiegt und ja gut und es hat aber.
Aber letzten Endes, welches andere Ende für diese Serie wäre möglich gewesen? Der einzige Ziel für das Ziel dieser Serie, das Ende war, wieder zurück zur Erde zu kommen. Hätte man jetzt noch irgendwie eine Staffel auf der Erde gemacht, das wäre meiner Meinung nach schlimmer in die Hose gegangen als einfach dieses abrupte Ende.
Ja, aber
die hätten das zu sehr auserzählt, dann finde ich.
Nee, du hast durchaus recht. Das ist der logische. Also, das ist eine Serie, wo es einen logischen Endpunkt gab. Die Rückkehr nach Hause.
Ja.
Aber ich hätte mir trotzdem halt gewünscht, dass das vielleicht 20 Minuten eher passiert wäre. Und wir halt irgendwie noch so die Ankunft gesehen hätten und irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwie so einen Moment noch auf der Erde halt. Also, wie sie nach Hause kommen.
Ja, aber dann hätten wir das Herr-der-Ringe-Syndrom gehabt mit den vielen Enden. Dann wäre ein Abschied nach dem anderen gekommen und noch ein Ende und noch ein Abschied und noch ein Empfang und ein Ende und noch eins und noch eins.
Oh, jetzt habe ich.
Bin eigentlich froh, dass es so abrupt geendet hat.
Es gab keinen Abschied der Crew.
Das ist schmerzlos.
Es gab keinen Abschied der Crew mehr voneinander.
Ja,
ja gut, sie sind zurückgekommen. Ja. Seven of Nine wurde sofort gefangen genommen. Der Marquis wurde verhaftet. Ne, gehe ich jetzt mal davon aus. Und Janeway wurde befördert. Harry Kim muss weiterhin Fenrich bleiben. Weil man sagt, nee, das ist mir, das muss dabei bleiben. Ne? Tom Paris wird auch wieder verhaftet, weil er saß ja eigentlich auch im Knast. Eigentlich gehen sie eigentlich, die Großteil geht in den Knast und nur Janeway wird befördert. Und Chakotay ist traurig, weil die Beziehung mit Seven war in der letzten Staffel bei Voyager ungefähr auf demselben Niveau wie Worf und Troy.
Oh mein Gott, das ist die Parallele, ja, das stimmt.
Ohne Witz, das ist mir letztens klar geworden, wieso zur Hölle? Warum führen die in der letzten Staffel auch bei TNG? Fangen sie in der letzten halben Staffel so halb noch eine Beziehung von den beiden Figuren an?
Das hat auch nie funktioniert.
Nein, diese es zwei. War auch.
Das war das absurdeste Paar von allen.
Worf und Troy, meinst du?
Ja, Seven eigentlich und genau Chakotay genommen. Auch. Genau genommen, beide Paare waren die absurdesten Paare. Aber bei Voyager wäre jedes Paar, jede Paarung mit Seven absurd gewesen, weil nichts hätte
gepasst. Ja, die war.
Keiner von denen, diesen Abziehbildern, die da rumstanden und keinen Charakter hatten, hätten zu Seven gepasst. Das war die charakterlich am ausgeprägteste Figur von allen.
Genau, einmal das und dann ganz ehrlich, Chakotay, ein Mann, der weniger Rückgrat, der Maquis-Anführer, der weniger Rückgrat hat als, weiß ich nicht, der hat sich ja weniger gegen den Captain aufgelehnt, als Riker das gemacht hat. Weißt du, also jetzt mal ehrlich, das war total unglaubwürdig und dann führt man sowas am Ende einer Serie in den letzten Folgen noch so halbherzig ein und das war total unglaubwürdig und bei TNG, bei Worf, ich bitte dich, diese Szene, wo die da im Finale, im großartigen Finale gestern heute Morgen, wirklich, aber dieser Teil ist doch, und es spielt ja auch später keine Rolle mehr, sobald er dann auf Deep Space Nine ist, ist das ja, es wird nie mal wieder thematisiert und im nächsten Moment ist sie ja wieder an Riker dran.
Also. Ja, und das stimmt. Also ich habe gerade einen Freund von mir, der Lars, der ist jetzt gerade dabei, sich die TNG-Folgen mal wieder anzuschauen. Ich mehr oder weniger neu entdecken, weil er das nie so richtig auf dem Plan hatte. Und damit er Spaß dran hat, schaut er sich die cheesigsten Folgen an. Und da sind wir gerade auf eine Handvoll Datas gekommen. Mhm. Ich habe mir die Folge auch nochmal angeschaut, diese Windwest-Holodeck-Folge. Und er meinte, ist Michael Dorn jetzt ein sehr guter Schauspieler mit einer sehr schlechten Rolle oder ein sehr, sehr schlechter Schauspieler? Weil ich dachte, ich habe mir diese Folge dann gestern angeschaut, ich könnte das nicht beantworten.
Also,
ist der so hölzern oder ist nur Worf einfach so hölzern geschrieben bei TNG?
Ich glaube, Worf ist so hölzern geschrieben. Also bei TNG, er hat definitiv viel mehr Tiefe bekommen, später bei Deep Space Nine. In den 100 Folgen hat er definitiv mehr Tiefe bekommen, als, als er es in TNG bekommen hat. Ne? Das ist so. Fall. Und tatsächlich war einer der schönsten Momente mit Worf, finde ich, und das hätte ich auch nie gedacht, dass ich das mal sagen werde, ist aber tatsächlich mit Ezri Dax. Nämlich, wo sie ihm quasi so ein bisschen sagt, was ihre Meinung für den Klingonen sind. Und dass es einfach ein dekadentes Volk ist, das sich in so einer Art falschem Stolz eher suhlt und sich überhaupt nicht so verhält, wie sie immer proklamieren.
Das war auch so einer der Höhepunkte dieser ganzen Ezri Dax-Geschichte, die ich auch wirklich mochte. Ich weiß noch, als die siebte Staffel anfing, die ersten Folgen hatte ich noch gesehen vor meinem Umzug nach Köln. Dachte ich, wie jetzt eine andere Schauspielerin? Was für eine Scheiße, was soll das denn? Das geht ja gar nicht. Dass das bei den Drill ja vorprogrammiert ist, habe ich da nicht gelten lassen wollen. Und als ich das dann jetzt gesehen hatte, lagen da, ich weiß nicht wie viele Jahre, Doctor Who dazwischen. Und ein und derselbe Charakter mit verschiedenen Gesichtern war für mich eine ganz einfache Übung. Das habe ich sofort akzeptiert. Aber
da muss man auch sagen, du musst, also da, Felo, da bist du auch nicht frei. Überleg mal hier Clara Oswald, die Frau, die jeden Doktor, jede Inkarnation gerettet hat, hat Probleme damit, bei nach der Regeneration einen nächsten Doktor zu akzeptieren. Da verkaufen sie uns das Impossible Girl, das vom ersten bis zum elften Doktor jeden Doktor gerettet hat und deren einzige Existenz die Rettung von ihm ist, also mit dieser Veränderung mehr als klarkommen muss und die kommt dann nicht mit dem Wechsel von Nummer 11 auf Nummer 12 klar.
Ja, okay. Ja. Mein Gott, sie ist halt auch nur.
Ja.
Ja, aber ich weiß, was du meinst. Impossible.
Nein, tatsächlich war das, also bei Ezri habe ich sie auch eigentlich relativ überflüssig gefunden, aber das war ihr stärkster Moment, finde ich. Und gut, dann hat Julian am Ende doch seine Dex gekriegt. Ne? Dafür war es dann noch gut, aber ist halt auch schwierig, in der letzten Staffel eine neue Figur, also eine neue alte Figur einzuführen. Ich weiß nicht, die haben so viele gute Figuren. Keine Star Trek-Serie hatte annähernd so gute Nebencharaktere wie Deep Space Nine. Die waren, weißt du, von Vic Fontaine über Gauron, ja gut, über hier General Martok, über klar Garak, Viun, Nock, die waren alle gut. Jetzt mal ehrlich, Nock, Rom, wie sie heißen, wie die ganze Bande heißt.
Die ganze Ferengi-Bagage,
herrlich,
da kann man noch so sehr über Antisemitismus schimpfen und wettern, was ich ja auch sehe, das Problem bei den Ferengi, dass da durchaus, dass man da Antisemitismus rein- oder rauslesen kann, Allein wenn die wenn die Ferengi im Hinterzimmer sitzen und sich die Hände reiben und sich freuen, ja, wie, der Gamma-Quadrant, die kennen uns noch nicht, die können wir jetzt alle betrügen. So, klar, dann hast du sofort ein antisemitisches Zerrbild vor Augen. Aber davon, selbst das kann mir die Ferengis auf Deep Space Nine nicht kaputt machen, weil diese Charaktere so fantastisch geschrieben sind. Das sind so tolle Schauspieler, so tolle Figuren.
Und Deep Space Nine hat immer hat die Sachen erzählen können, die in anderen, für andere Sachen mal gedacht waren, aber da nicht funktioniert haben. Bei Deep Space Nine haben sie funktioniert. Die Ferengi waren ja mal als Gegner bei TNG konzipiert, hat nicht funktioniert, aus verständlichen Gründen. Aber bei Voyager, bei Deep Space Nine haben sie sich super entwickelt. Der Maquis war ursprünglich mal für Voyager mit, also gedacht halt, ne? Um halt diesen Konflikt da zu haben. Ja, und die große Entwicklung war nun mal, ne, Eddington und so hatten wir bei Deep Space Nine. Und ganz ehrlich, die haben genauso viele geile Nebenfiguren wie Hauptfiguren. Und seien wir mal ehrlich, die Entwicklung, ich bin ja so, ich muss ja sagen, eigentlich ist so der beste Captain oder der die krasseste Entwicklung hat, ist halt Sisko für mich. Weißt du, von dem gebrochenen, alleinerziehenden Vater, der halt alleinerziehenden Vater, verwitweten alleinerziehenden Vater, zu einer religiösen Ikone, zu einem Kommandanten eines erst unwichtigen und zu dann dem wichtigsten Standort des Alpha-Quadranten bis zum Kriegsführer versus religiöse Ikone. Das ist eine Entwicklung, die diese Figur hinter sich hat keine andere Figur. Auch nur ansatzweise
gehabt. Allein auch sowas, er fängt ja als Commander an, er hat einen kleinen Rang im Vergleich zu Captain. Er ist so vergleichsweise unwichtig. Der befehligt eine kleine, unwichtige Raumstation irgendwo am Rand der Zivilisation. Und hat selber auch überhaupt keine Lust, das zu machen. Der will ja das Ganze die Brocken hinschmeißen am Anfang. Und dann so eine Figur am Ende, dann so eine Überfigur auch, die aber auch Fehler eigentlich macht. Nur deshalb funktioniert. Ja, aber auch, ne, aber auch diese Überfigur, diese Überglorifizierung dieses Charakters, das funktioniert halt, weil auch so ein Schauspieler wie Avery Brooks, der immer so ein bisschen übertriebenes Pathos in alles reinlegt, aber dann kann der halt auch Pathos.
Ja, total.
Wenn der Pathos macht, das kann der einfach und der wirkt dann
das
auch.
Du hast es jetzt eben schön ein bisschen nachgemacht, das hat auch im Original sehr viel mit seiner Intonierung der Stimme zu tun. Ne, er hat da wirklich, er hat ja echt Stimme, ne?
Also. Auf jeden Fall Wahnsinn. Ich auch wirklich, seit ich die Sachen alle im Original anschaue, ist mir erstmal aufgefallen, was Avery Brooks eigentlich für eine tolle Stimme hat. Das kommt für mich in der deutschen Fassung überhaupt nicht rüber. Da wirkt die deutsche Synchronfassung, klingt für mich gerade bei Avery Brooks immer sehr hölzern und sehr runtergedimmt. Das gibt natürlich auch immer wieder Szenen, in denen das dann dadurch besser wird, weil dann der Pathos etwas peinlich klingt. Aber Szenen, in denen Pathos einfach sein muss, in denen auch so übertriebener, schon fast Kirkscher Pathos, so Shatner-Overacting, einfach hingehört. Dafür braucht man dann jemanden wie Avery Brooks, der diese Stimme hat, der diese Intonation einfach rüberbringt.
Das macht er großartig. Und ich habe ja auch hier im fahlen Mondlicht eine ganze Folge gewidmet, weil ich ich bin wirklich so ein Fan von dieser Figur. Halt, wenn du ihn dir anguckst, im Pilotfilm, ich habe kürzlich den Pilotfilm nochmal rewatched, wie man heute sagt, und den habe ich damals immer nicht gemocht und fand ihn immer so als den schlechtesten Star Trek Pilotfilm und mittlerweile nicht mehr so sehr. Also ich mag das schon, dass die Station wirklich so runtergerockt ist und nichts funktioniert und alles sehr cheesy da noch ist und auch das ist der ganze Prophetenteil, was ja für viele das Problem ist. Also viele sagen ja immer so, gerade dieses Jahr, dieses mit der Religion, das ist bei Star Trek immer und das ist, eigentlich passt es da nicht so richtig und das ist dann so ein bisschen schwierig, aber dieser Teil, wo er den Propheten am Ende die lineare Zeit erklärt, ist fantastisch. Wo er nämlich, wo diese ganzen Schnitte, die da gemacht werden von dem Baseballspiel, wo er dann irgendwie erstmal erklärt, wie bei uns so das Leben läuft und dass wir halt nicht wissen, was passiert, aber aufgrund vergangener Erfahrungswerte unsere Entscheidung für die Zukunft treffen und dann immer wieder es einen Shot gibt zu seiner sterbenden Frau. Wo ihm einer der Prophetenwesen, dieser Baseballspieler, dann immer sagt, aber wenn ihr Leben linear ist, warum sind sie dann hier? Warum sind sie dann immer noch hier? Dass er diesen Ort, diesen Verlust seiner Frau bei Wolf 359 nicht hinter sich gelassen hat, obwohl er doch erzählt, das Leben geht linear weiter, es geht nur in eine Richtung, warum er diesen Punkt nicht verlässt, was ihm halt...
Aber er bleibt immer noch an dieser
Stelle. Ja, und das ist, diese Schnittsachen ist da so fantastisch, wenn er wirklich er immer diesen Vortrag hält mit, ne, das Leben geht halt weiter, das ist das Spannende, das Salz in der Suppe, dass wir nicht wissen, was kommt, aber aufgrund unserer Erfahrungswerte wissen, wie wir uns entscheiden sollen. Und dann immer dieser Schreckschnitt zu der Leiche seiner Frau. Warum sind sie dann aber noch hier? Weil er diesen Ort nicht verlassen hat. Weil er damit nicht abgeschlossen hat. Und wow, heute verstehe ich das. Damals, als ich der 13-jährige Gregor war, als das hier lief, da wollte ich Raumschiff-Action sehen und da habe ich das nicht so verstanden. Aber jetzt, der jetzige Gregor versteht es.
Ja, der geht dem jetzigen Felo da ganz ähnlich.
Ja, ist krass, ne?
Das, ja. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie ich die Pilotfolge so eingeordnet hatte. Ich glaube aber nicht unbedingt als eine der schlechteren, einfach weil TNG, der Pilot von TNG mir damals schon nicht gefallen hat.
Also der erste Teil.
Der hat mir auch schon beim ersten Mal einfach
nicht gefallen. Der erste Teil mit Q ist noch gut. Danach bricht es, sobald die in Farpoint sind, bricht das ziemlich in sich zusammen.
Also ja, aber ich weiß auch, dass ich, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, auch Q da nicht mochte. Es kann sein, dass das schon eine Wiederholung war und ich die erste Folge nämlich erst in der Wiederholung gesehen habe und da Q dann schon kannte und einfach fand, dass der Q im Pilotfilm einfach noch keinen Spaß gemacht hat.
Ich fand aber super, dass, also da sah, wenn du dir den Pilotfilm ansiehst, gerade auch wenn sie die Brücke räumen und auf die Kampfbrücke gehen, ne, das sieht aus wie ein Theaterstück, wie die sich da bewegen auf der Brücke, ne? Das ist dann so, jeder geht seine ab. Das ist total geil, wenn Picard dann das Kommando auf die Kampfbrücke, der eine geht los, der nächste übernimmt die Station, das sieht total nach einer Choreo aus und nicht wie Leute, die einfach nur halt ihren Platz verlassen und er macht dann auch so einen Bogen, dass er nicht direkt zum Transporterraum geht, sondern erstmal zwischen den beiden Plätzen vorne durchgeht und dann erst zum... Ja, das ist eigentlich so, ich habe das immer total irritierend gefunden und in der deutschen Synchronisation sind da auch so ein paar ganz komische Momente auch dabei, weil das ist so TNG, weißt du, habe ich so oft auf Deutsch gesehen, das kann ich nicht wirklich auf einem Original mir so richtig ansehen, weißt du, da bin ich einfach zu sehr mit der deutschen Synchronisation verwachsen und dann gibt es irgendwie so einen Moment, wo Data sagt, dass diese halt dieses das Mozilla-Symbol, was sie verfolgt, ne? Firefox sieht ja aus wie das Firefox-Mozilla-Symbol. Ich glaube, das ist auch daran inspiriert, weil es sieht ziemlich so aus. Der Mozilla Firefox verfolgt uns und da sagt er, wir beschleunigen mit Warp 9 und der Gegner beschleunigt mit Warp 9,1. Und da sagt Picard, aber nur aus dem Off, ist das sicher? Und da frage ich mich, warum das ist so geil. Man sieht auch nicht, wie er es sagt, sondern das kommt so aus dem Off halt, ne? Warum sollte er zu Data sagen, ist das sicher? Ne? Also, okay. Ja, ist ganz, ganz merkwürdig.
Ich hab's, ja, ich vertraue dir da, weil ich das leider echt nicht mehr im Kopf habe. Ja, aber stimmt, die Synchronfassungen, die sind ja, man hat da gerne auch immer noch ein bisschen mehr gemacht damals, ja. Oder ein bisschen eigene Wege gegangen.
Ja, wir haben ja den guten Michael Erdmann kennengelernt, auf der Babcon. Mhm. Der hat uns ja auch viel über Synchronarbeit so ein bisschen da erzählt. Und das ist schon echt so faszinierend, oder?
Ja, das war toll. Als Tim den dann zum Bahnhof, zum Flughafen gefahren hat, saß ich auch mit dem Auto und der hat dann noch erzählt die ganze Zeit. Und ich dachte, wow, toll.
Ja, ich hab,
das ist echt ein toller Typ.
Absolut. Ich habe abends beim Abendessen in dem Hotel, wo wir waren, wo wir zu Abend alle gegessen haben, in Erkrad, habe ich ja neben ihm gesessen und habe dann irgendwann, ich habe auch ein Foto da mit ihm und dann habe ich ihn immer so nach ein paar Bier immer sowas gefragt und weißt du, wie so Nerds of the Convention in Folge 9, in Minute 13, da wird gesagt, dass, und er war irgendwie er war sehr, sehr nett, sehr, sehr geduldig, ne, und ist dann irgendwann aber schlafen gegangen und ich habe nur gedacht, oh, hoffentlich geht er jetzt wirklich schlafen und setzt sich nicht nur um. Weißt du, aber er ist zumindest aus dem Sichtfeld rausgegangen. Und ich fand ihn sehr nett, wie er dann, weil ich ihn ein bisschen wirklich wohl gelöchert habe, als er sagt, so, ich gehe jetzt schlafen. Und er guckte mich dann so an und sagte, willst du noch was wissen? Und sagte, nee, ich habe jetzt erstmal genug. Und so fand ich so großartig, weißt du. Aber wann hast du schon mal die Chance?
Das ist ein schöner Moment.
Ja, er hat ja da auch sein Weinchen getrunken und ich habe dann irgendwann, wir haben ja später für den Sumpf haben wir ja später auch noch eine Folge aufgenommen. Ja. Du weißt also, es wurde durchaus das ein oder andere alkoholische Getränk und ja, dann zu sich genommen und ich habe nur gesehen im Augenwinkel, wie du da schon mit den Socken Videos gemacht habt und da wusste ich, da hieß es immer schon, Gregor, kommst du nochmal an unseren Podcaster-Tisch, wir wollen noch was aufnehmen und dann habe ich dann neben ihm gesessen und ich habe dann irgendwann gesagt, weißt du, wenn Patrick Stewart oder Picard ist für uns sowas wie unser Vater, damit bist du ja genau genommen der Mann, der unserem Vater die Worte in den Mund gelegt hat. Und er guckte mich an und dachte ich mir, okay, jetzt geh nicht so weit. Bezeichne ihn jetzt nicht als deinen Großvater. Dann habe ich mich aber Gott sei Dank noch zurückgehalten und dachte mir, weil er hat mich dann auch so einen Moment lang, der dachte sicher mal an diese Typen, ne? Aber es war irgendwie, es hat mich einfach, weißt du, was ich total faszinierend fand bei seinem Panelauftritt, den er hatte, wo er gesagt hatte, dass so die Typen, die Synchronsprecher, halt immer so satzweise nur aufnehmen. Also nicht einen durchgängigen Monolog, sondern immer Satz, Pause, nächster Satz. Und das ist doch bei so krassen Szenen, wo du wirklich krasse Dialoge, und da gibt es ja so viele in so Filmen und Serien, es muss doch unglaublich kompliziert sein, das hinzukriegen, oder?
Ich kenne das ja selber bei meiner Arbeit. Wir nehmen ja auch den Ton für die Trickfilmproduktion immer vorher auf. Meistens ist es erstmal Layout-Ton, den wir so im Studio aufnehmen. Dann nehme ich mal meinen Zoom mit oder jemand hat ein Mikro oder manchmal wird das Handy eingeschaltet. Und dann wird nach dem Ton dann das Layout angelegt und später die Figuren animiert. Und das heißt, auch die Sprecher, die finalen Sprecher, sprechen das vorher, den Ton, die Dialoge und die auf den Sound wird dann lippensynchron animiert und die kriegen auch immer nur ihre einzelnen Sätze, ganz egal wie da die Dialoge sind, wie komplex die Dialoge auch sind, die sitzen nicht zusammen in der Kabine, die haben ihre einzelnen Sprecher und es funktioniert immer. Es ist erstaunlich, wie schnell es funktioniert. Du hörst dann erstmal, sitzt so da am Computer, klickst dich durch die einzelnen Aufnahmen durch und denkst dir, ach Gott, das kann nicht klappen, echt. Was soll ich denn jetzt dann nehmen? Und einer sagt so, Felo, sortier mal die Aufnahmen durch und such mal die besten raus. Wie ich jetzt? Ja, komm, ist dein Projekt. Und ich sitze dann da, fühle mich echt hilflos. Und in dem Moment, wo ich das dann im Animatic zusammenklatsch und die Dialogfetzen aneinander schneide und mit Zeichnungen unterlege, auf einmal funktioniert's. Und auf einmal ist es wirklich so, als ob die miteinander geredet hätten. Gute Schauspieler können das und sogar schlechte wie wir, weil wir das ja alle nicht gelernt haben, sondern nur Layout-Ton in der Küche aufnehmen, kriegen das so hin, dass es funktioniert. Es ist erstaunlich, aber es ist tatsächlich
fasziniert.
So.
Das heißt, es geht. Das heißt, der auch die William Wallace-Rede am Ende von Braveheart gehalten hat, hat das gestückelt gemacht. Das finde ich total faszinierend irgendwie.
Wahnsinn, oder?
Ja, aber stimmt. Also es gibt ja so viele Dialoge oder Monologe, die wirklich großes Kino quasi sind im übertragenen Sinne und dann Wahnsinn eigentlich, oder?
Man meint eigentlich, da muss einer wirklich reinkommen und darf nicht unterbrochen werden. Regnet es eigentlich auch gerade bei dir?
Was?
Nee, das ist mal. Ich höre gerade Regen.
Nein. Hier regnet. Also ich mache mein Fenster. Nee, Regen ist es nicht. Wir sitzen hier auf einem Samstagabend mit deaktivierten Ventilatoren, damit es nicht auf der Tonspur ist. Und es ist jetzt 20 vor 11 und also 22.40 Uhr und ich habe hier noch gefühlt 30 Grad in der Bude. Also. Es ist echt unglaublich.
Ich habe hier 26 Grad. Ich hatte aber auch die ganzen letzten Tage 26 Grad in meiner Wohnung. Dafür habe ich halt im Keller eine beschissen kalte Wohnung. Im Winter eine quasi Kellerwohnung. Das ist für die paar Tage im Jahr, wo es 40 Grad hat, hat sich das gelohnt, hierher zu ziehen.
Ja, das ist auch auf jeden Fall so. Ja, aber das ist, du kennst doch sicher die drei Fragezeichen, oder? Jo. Ich habe da letztens ein Video gesehen, die haben ja jetzt ihre 200. Folge aufgenommen, die gibt es ja auch schon seit 40 Jahren und die nehmen das seit 40 Jahren auf, also auch fast in derselben Besetzung seit 40 Jahren und die nehmen das auf, indem die zu dritt tatsächlich in einem Raum sitzen und das wirklich zu dritt Eigentlich ja. Total fasziniert.
Ja, die machen das wirklich so, die werfen sich auch die Bälle zu. Die sind so eingespielt. Das gibt's auch in anderen Produktionen. Kennst du die Zeichentrickserie Bob's Burgers?
Ja, ja.
Die machen das auch. Der Maincast, die nehmen auch zusammen auf und werfen sich dann die Bälle zu. Dieses ständige Durcheinandergeplapper, dieses aufeinander eingehen und sich irgendwelche Dummheiten gegenseitig an den Kopf werfen, das machen die Schauspieler in der Aufnahme und daran wird dann wiederum das Layout und die Animation und die Story angepasst. Und das ist extrem selten, das wird heutzutage so gut wie gar nicht mehr gemacht und das ist auch eine der großen Ausnahmen. Das macht für mich diese Serie aber auch so absolut sehenswert, ja, weil dieser Spaßfaktor dadurch so unglaublich hoch ist.
Ja, das ist total...
Ähnlich wie drei Fragezeichen.
Das ist total faszinierend, fand ich. Ich habe da diese Videos davon, wie die da zu dritt an diesem Tisch sitzen und jeder auch die Geräusche ja selber machen. Halt, ne, so, ich pack die Akte mal hier, ne, ich pack die Akte mal unter den Eimer. Dann hatte der da einen Eimer und eine Akte. Weißt du, das fand ich total, da habe ich mich voll gefreut.
Ich öffne die Türe.
Ja, aber es ist ja wirklich dann so, ne? Also faszinierend, dass die das selber so hinkriegen, aber du hast recht, das ist halt ein eingespieltes Team. Wahrscheinlich ist es bei vielen anderen Produktionen auch mal eher nicht so und vielleicht gibt es auch Leute, die jahrelang Serien miteinander irgendwie besprechen, ohne sich je wirklich kennengelernt zu haben und so, ne?
Das kann ich mir mittlerweile durchaus vorstellen. Ich glaube, das ist sogar recht häufig.
Ja, das ist durchaus schade. Ja. Ich bin ja auch so ein großer Fan von dem Rick and Morty geworden. Am Anfang habe ich mir schwer damit getan. Ich habe mich durch die erste Folge habe ich das erste Mal sogar abgebrochen. Danach habe ich es irgendwann doch nochmal geguckt und danach habe ich alle drei Staffeln durchgesuchtet. Und die Rick and Morty-Macher sind ja auch an einer neuen Star Trek-Serie dabei. Ja, Lower Decks. Ja, ja. Es gibt eine animierte Serie. Lower Decks, ja. mit unter anderem Jerry O'Donnell, der einen der Figuren spricht. Ich glaube, es geht um die schlechteste Crew der Sternenflotte. Was ich schon mal per se eine witzige Geschichte finde. Ich habe ein bisschen Hoffnung aufgrund der Macher. Und weil die wahrscheinlich eher noch unterm Radar fliegen wird als die anderen Serien.
Ja, und also erstmal, es ist eine Zeichentrickserie, da bin ich gerade überhaupt sehr interessiert. Gerade weil es die Rick und Morty-Macher sind, gehe ich auch davon aus, selbst wenn der Humor nicht ganz so abgefahren sein wird wie bei Rick und Morty, wovon ich jetzt ein bisschen ausgehe, ist es ein sehr cleverer Humor. Es ist, also die können clevere Dialoge schreiben und ich bin einfach total gespannt, was da kommt.
Auch.
Und die Idee, dass das eben die Lower Decks sind, dass das die Crew ist, die im Hintergrund die Arbeit macht, die Wartungsarbeit, während da oben die Brückenoffiziere die Abenteuer erleben, finde ich schon so genial einfach.
Hey, ich habe es an anderer Stelle auch schon gesagt, pass mal auf, am Ende ist das die beste von den neuen Serien.
Das kann ich mir fast vorstellen.
Pass mal auf,
kennst du die Serie Powerless?
Nee.
Ist eine, das spielt im DC Superhelden-Universum, also Batman, Superman, Justice League und so weiter. Aber die Superhelden kommen alle nicht vor. Das ist eine, so eine Bürokomödie eigentlich. So eine Firma, die Technologie herstellt für und gegen Superhelden. Es ist eigentlich wirklich nur eine Bürokomödie, ist The Office. Aber dadurch, dass es eben in diesem Universum spielt und dass die Superhelden so indirekt eine Rolle spielen und diese Versager, diese Büroversager die Hauptfiguren sind, gibt das dieser an und für sich ziemlich normalen und banalen Bürokomödie diesen kleinen Kick extra, die es für mich total klasse gemacht hat. Die ist nach einer Staffel auch schon wieder abgesetzt worden. Aber Powerless fand ich ähnlich vom Konzept her, wie ich mir jetzt Lower Decks erwarte.
Aber ich muss ja sagen, neu ist die Idee aber auch nicht, weil es hat schon bei Babylon 5 hat es in der fünften Staffel auch eine Folge gegeben, die aus Sicht von Wartungspersonal gedreht wurde. Cool. Da sind halt zwei Typen, die eigentlich mit der Wartung beschäftigt sind, so zwei Freunde, sehr bisschen skurrile, liebenswerte Figuren, die nur in dieser einen Folge dabei sind, aber die einem so ins Herz wachsen, dass es für mich tatsächlich, ich bin mal gespannt, wie ich die fünfte Staffel jetzt beim Rewatch mit dem Grauen Rat finden werde. Damals fand ich sie halt nicht besonders gut, aber diese Folge fand ich echt gut, weil ich die Idee halt super fand. Dann hast du dann so den Angriff der Aliens, hast du immer nur so mitgekriegt, weil so, die sind dann halt zu Führungskräften begegnet, die an denen vorbeigelaufen sind und so, ne? Stehen sie nicht im Weg und dann am Ende haben die dann irgendwann so eine Szene, wo die eine Pause machen ihr Brot essen und dann findet parallel dazu der Angriff statt. Und dann gucken die immer so durch die Bullaugen ihr Brot-Count, wie die Raumstation gerade von Aliens angegriffen wird. Und dann, während sie noch so das Pausenbrot essen, da hat sich ein Hyperraumsprungtor geöffnet. Oh, die White Star-Flotte ist da. Yeah, die White Star-Flotte ist da. Und du siehst das so, das Blitzen und den Angriff quasi so auf deren Gesichter gespiegelt, wie sie so ihr Brot essen. Du siehst nicht die große, den großen Kampf, sondern die Reaktion von den beiden auf diesen großen Kampf. Und gesagt, oh, da hat sich ein Hyperraumsprungtor, oh, die White Star-Flotte ist da, super, jetzt müssen wir uns keine Sorgen mehr machen. Weil davor haben sie auch so Diskussionen gemacht, dann sind die beiden so in, dann treffen sich alle Leute, die, also dann wird so evakuiert, bestimmte Stationsteile werden evakuiert und dann sitzen die da auf ihren Feldbetten und die Feldbetten neben denen sind für Londo und Jakar, weil die beiden dann in ihren ihre Quartiere in einem sehr gefährdeten Bereich liegen, müssen die auch dahin und dann sitzt da so Jakar und der muss sich die ganze Zeit Londo anhören, der sich tierisch darüber aufregt, dass er als Diplomat nicht woanders hin evakuiert wird und die beiden sitzen da einfach so und können Sie bitte mal ruhig sein, wir unterhalten uns gerade. Ne, und das ist so fantastisch. Weißt du, dann müssen die einmal kurz die Len in Gang bringen, weil die Wachen gerade gebraucht werden, weil die Station gerade geentert wird, aber du siehst nicht die Enterung, sondern wie die beiden ganz kurz mal auf die Len aufpassen sollen. Ne, und das ist, ich sag dir, das ist also, damals fand ich das eine mit der besten Folge und das ist ja auch so genau dieses Lower Decks-Prinzip halt. Das fand ich super.
Ja, es ist ja ohnehin faszinierend. Man kriegt ja immer alles nur aus Sicht der Brückencrew.
Ja, ja.
Ich habe wirklich, als Kind konnte ich mir gar nicht vorstellen, dass auf der Enterprise außer der Brückencrew überhaupt noch andere Leute sind, dass da eine riesen Mannschaft dahinter steckt.
Ja, das ist
steckt.
Natürlich
dramaturgisch. War mir erstmal überhaupt nicht klar. Aber was ist denn bei so einem Angriff mit der Schule zum Beispiel, ja, den Kindern? Was ist, was passiert in der Küche von 10 vorne? Was, wie gehen die anderen Leute an Bord eigentlich um, wenn das Schiff angegriffen
aber,
wird.
Aber ich glaube, dass das eher so wirklich für eine einzelne Folge sich besser eignet als Serienmod. Also bei einer animierten Serie vielleicht, aber so als, wir werden sehen, wie es wird, aber ich denke eher, das passt besser in so eine einzelne Folge, als so die komplett die Geschichte zu erzählen. Du willst ja wahrscheinlich auch keine Folge, wie, weiß ich nicht, die Station, der Raumschiff wird angegriffen und du guckst zu, wie der hydroponische Garten verteidigt wird, weißt du? Wie sie ja noch parallel so die Pflanzen sprüht und so. Oh, ist das. Ja, und dann immer so die Brücke ruft, bitte nicht mehr so wackeln. Die Triebe sind gerade gewachsen, ja? Hier, hydroponisches Labor an Brücke. Ja, wir werden.
Hydroponisches
Labor an Brücke. Ja, wir werden angegriffen, aber es ist ja wohl hier kein Grund, hier meine Blumenkästen umzuwerfen.
Ja? Captain Sisko, wir haben eine oberste Prioritätsnachricht aus dem hydroponischen Labor bekommen. Bitte ja, was?
Das ist, noch nie, das ist so wie, mein Gott, wir haben Stufe Rot, wir brauchen einen Dermatologen. Weißt du, ja, das ist, nein, das ist halt, bei Voyager haben sie das ja auch mal versucht mit dieser Hirtenfolge. Da gab es doch die Der gute Hirte, diese Folge, wo es dann so diese drei Offiziere gab, die so auf den unteren Decks oder niedrige, niedrige und da sagen wir mal so unter ihren Fähigkeiten eingesetzte Aufgaben hatten, wo dann Janeway mit denen losgezogen ist und dann, ja, aber das war so ein bisschen weird, weil dann gab es dann diesen einen Typen, dessen Aufgabe es irgendwie war, Pads zu überbringen mit Nachrichten. Na, der ist dann rumgelaufen und hat ein Pad physisch überbracht mit irgendwelchen Daten drauf. Und das war ja schon, jetzt seien wir mal ehrlich, das wäre ja schon, heute macht das ja keiner mehr. Es kommt ja heute auch keiner vorbei und bringt dir die ausgedruckte E. Na gut, obwohl, das gibt's auch. Das gibt's auch im Berufsleben, ja, leider. Aber damals war das schon so. Also das hat es schon gegeben. Halt. Und wahrscheinlich auch noch an ganz, ganz vielen anderen Stellen.
Ja, oder der Typ, der da unten quasi im Keller saß. Das war die IT-Crowd auf der Voyager.
Ja.
Ganz schräg.
Die IT-Crew. Ja, IT-Crowd war sowieso super. Haben Sie schon mal einen Neustart versucht? Bitte schreiben Sie. Natürlich ist allerdings, höre ich von unserer IT das auch oft. Als erstes.
Ja, ich leider auch immer wieder. Und ich bin jedes Mal unglaublich stolz, wenn es nichts bringt.
Ja, weil ich dann sage, das habe ich natürlich schon mal versucht. Dann wird meistens gesagt, mach's doch nochmal und lass ihn ein paar Minuten aus.
Oh ja.
Und wenn du Glück hast.
Oder hinten den Netzschalter ein paar Mal an- und ausschalten. Ja,
das ist aber schon High Class.
Das ist dann schon fortgeschritten.
Da muss man dich aber für Fähigkeiten auch wirklich sich mit der Hardware des PCs auseinanderzuhalten. Oder dann schön ist aber, wenn du sowas hörst, wenn du dann noch so Sätze dazu hörst wie, denk immer dran, Reboot tut gut. Und und wir wissen, und das hat uns in letzter Zeit ja extrem viel Star Trek gebracht, dass Reboot nicht immer gut tut. Da ist was dran, Felo, oder? Da ist was dran. Tja. Ja, ich glaube, langsam, die 3 Stunden wären es bei uns heute nicht. Ich sag mal, wir haben jetzt so 1,5 Stunden etwa zusammen und ich denke, das ist eine sehr gute Länge. Das durfte meine längste sein, die ich bei Dinge von Interesse bisher hatte. Felo, hast du noch was, worüber du mit mir reden möchtest?
Puh, ich habe mich auf die Folge so gar nicht vorbereitet, weil ich momentan so viele Aufnahmen habe, dass ich mich gefreut habe, ein Thema zu haben, bei dem ich mich nicht vorbereiten muss. Deswegen habe ich jetzt auch tatsächlich
nichts. Star Trek ist einfach ein dankbares Feld. Da nähern wir uns halt auch dran. Und über Star Trek kann ich immer reden. Ich kann ja, wir haben mal bei, kennst du das Night of the Pots noch, was der Raucherbalkon und damals veranstaltet hat, wo man live gepodcastet hat und da war ich auch mit dem Grauen Rat und mit Nürt und Krempel war ich bei 2 Folgen dabei und da war es auch so, dass wir eigentlich ein Thema hatten, was wir machen wollten. Und dann ging diese Night of the Pots halt los und wir haben uns so halt angehört, was die Leute so für Themen hatten. Und dann hatte tatsächlich eine Stunde bevor wir dran waren, ein Podcast ein ziemlich ähnliches Thema wie wir. Also fast genau dasselbe. Und wir waren so eine Viertelstunde vor der Aufnahme, also bevor wir da live rein mussten. Und da sagte ich zu Chris, Alter, die haben echt dasselbe. Was machen wir jetzt? Er sagt, ach egal, nehmen wir Star Trek. Da können wir aus dem Handgelenk 30 Minuten rausschütteln. Wir haben das heute bewiesen, wir können auch 1,5 Stunden locker damit rausschütteln und wir würden wahrscheinlich eure Rekorde nicht brechen, aber... Es ist einfach ein dankbares Feld. Es ist halt so, ich will ja auch kein...
Die 5 Stunden muss man auch nicht
knacken. Ist ja auch so.
Ich glaube, das ist vermessen.
Ich will ja auch kein reiner Star Trek-Podcast sein. Ich will wirklich immer bei Dingen von Interesse über das reden, auf was ich Bock habe. Alles Mögliche halt. Ne? Wird natürlich überwiegend Nerd-Themen sein und wahrscheinlich immer wieder Star Trek. Aber es ist schon auffällig, es ist viel Star Trek.
Ich habe deine Bahnfolge, die habe ich gefeiert. Das war reine pure Comedy. Großartig.
Die Bahnfolge war auch die erfolgreichste Folge bisher. Tatsächlich. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber die hat doppelt so hohe Abrufe wie alle anderen Folgen. Also,
Ich glaube, es gibt nicht so viele Leute, die Star Trek schauen, wie es Leute gibt, die schon mal Probleme mit der Bahn haben.
Ja, also du hast es ja, ich war froh, dass ich diese Folge am Tag nach der Fahrt gemacht habe. Ich hatte sie erst vor, an dem Abend nach der Fahrt vom Graurad-Treffen aufzunehmen. Ich glaube, da wäre ich vielleicht ein bisschen unsachlicher geworden. Und das wollen wir ja auch nicht sein, wir wollen ja auch keinem... hat es dich denn unterhalten? Weil ich habe immer so Angst, wenn ich alleine sowas mache, denke ich so, kein Mensch hört dir 20 Minuten zu, Alter.
Ich habe wirklich den Spaß meines Lebens gehabt. Das war wirklich reine Comedy, was du gemacht hast. Das war großartig.
Es ist wirklich
so gewesen. Ich habe das bei der Arbeit gehört und ich habe das bildlich vor mir gesehen. Ich dachte, oh mein Gott, ich stelle mir das gerade vor, was du da alles erlebt hast.
Ja, aber weißt du, was das Witzige war? Ich hatte, ich habe doch in dieser Abenteuer-Bahn-Folge, habe ich es ja genannt, da habe ich ja erzählt, dass dann irgendwann diese Sitzplatz, also irgendwann klar war, ich war doch im richtigen Zug. Na, also im richtigen Abteil und somit hätte ich ja dann wieder einen Sitzplatz gehabt, eine Reservierung, wenn es hart auf hart gekommen wäre. Und da hat mir tatsächlich jemand einen Kommentar geschrieben auf der Dinge von Interesse Podigy-Blog-Seite und gesagt, eine Reservierung ist nur 15 Minuten haltbar nach Fahrtantritt. Wenn du sie nach 15 Minuten nicht antrittst, ist die verfallen. Und dann habe ich das nachgegoogelt und er hat recht, es ist wirklich so. Und dann habe ich mir nur gedacht, Gott sei Dank habe ich das nicht gewusst, als ich gestern diese Fahrt gemacht habe. Weil dann hätte ich mich, dann wäre es vielleicht noch schlimmer gewesen. Ja, das Problem waren die Temperaturen. Die waren ähnlich wie heute. Die waren noch ein bisschen schlimmer, als es jetzt heute war. Aber Felo, ich bin einfach nicht gemacht für solche Temperaturen.
Nee, das sind wir alle nicht. Ich glaube, da können wir alle sagen, diese Temperaturen sind nicht für uns. Wir nicht für die Temperaturen und umgekehrt genauso wenig.
Wenn wir mit unserem hier Live Long and Prosper-Zeichen aus unseren Kellern rauskommen, ganz blass, und uns fragen, warum ist denn diese Energie dieser Sonne über... Und unsere Spielzeugtrekorder rausholen und sagen, erhöhte UV-Werte.
Es blendet mich, das hässliche gelbe Ding. Es blendet mich. Es tut mir weh.
Es tut mir in den Augen weh. Ja, was mir nicht wehgetan hat, war jetzt die Aufnahme mit dir. Felo, ich sage ganz, ganz herzlich vielen lieben Dank, dass du dich heute mal geopfert hast, mit mir online was aufzunehmen.
Ich sage vielen, vielen lieben herzlichen Dank, dass du mich in meiner Wohnung in deinen Podcast eingeladen hast.
Immer, wie ich es immer sage, du bist auch einer von denen, die auch immer herzlich jederzeit willkommen sind. Wenn du mal ein anderes Thema hast oder überhaupt mit mir reden willst, melde dich. Offene Türen.
Ja. Das freut mich.
Dann hört Data seinen Hals und natürlich den Sumpf. Die beiden Podcasts von Felo kann ich nur wärmstens empfehlen. Ich werde sie auch in den Shownotes verlinken. Ja,
ach, das nett.
Mach ich natürlich, du weißt doch, ne? Gute Werbung. da bleibt mir nichts anderes übrig, als euch allen. Ich wünsche den Hörern, den geneigten Hörern, sage ich vielen Dank für die geneigte Aufmerksamkeit. Felo
und den ungeneigten?
Und die sind schon lange weg. Nach 5 Minuten haben sie aufgehört. Wie gesagt, lieben Dank an Felo, lieben Dank an die Hörer. Wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Bis dahin.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.